So, liebe Freunde, ich habe mich mal reingeschlichen heute. Wir machen das noch mal ein bisschen anders. Herzlich willkommen zur Folge 76. Bierchen bitte, der Podcast mit dem Pete und mit dem Alex. Und jetzt erstmal mit mir. Liebe Freunde, denkt bitte ans Gewinnspiel. Es gibt einen Gutschein für die Fahrzeugaufbereitung für die Jungs von CP Glanzberg. Bis zu 300 Euro wert. Fahrzeugschein, letzte Beitragsrechnung, Name und Rufnummer in die Mail, gewinnspiel@derpodcast.de und raus damit. Ihr nehmt am Gewinnspiel teil, vielleicht haben wir die Chance, uns kennenzulernen. Ich würde mich freuen, gesund und fröhlich bleiben, bis in Kürze.
Was machst du hier, Dennis?
Ja, werdet ihr dann sehen, wenn ihr die Folge findet.
Raus jetzt.
Ja, alles klar, ciao.
Bist du ein bisschen nervös?
Ah, ich war echt heute Morgen sehr, sehr nervös. Hat sich im Laufe des Tages dann immer weiter gesteigert.
Ja, bei mir ähnlich. Aber wir sind ja jetzt heute nicht nur, weil der Werner Hansch kommt, ja, sondern weil wir auch noch Publikum da haben ohne Ende. Ne?
Tatsächlich.
Wir werden hier von allen, weiß ich nicht, allen angeguckt.
Ausverkauftes Haus.
Ausverkauftes Haus, ne?
Der Podcast bedankt sich bei 12 Zuschauern.
Aber wie war das mit dem Spruch, ja, Statistiken, aber welche Statistik stimmt schon? Nach der Statistik ist jeder vierte Mensch ein Chinese, aber hier ist keiner.
Das ist richtig.
Also,
ist das ein Hansch-Zitat?
Das ist ein Hansch-Zitat.
Aber dann wird es ja heute nochmal richtig interessant.
Auf jeden Fall.
Weil die Zitate von Werner Hansch, die werden heute nochmal richtig interessant.
Ja, da können wir jetzt schon mal sagen.
Weil da wird das Publikum noch mit eingebunden und das wissen die noch gar nicht. Aber bevor wir dazu kommen, eröffnen wir die Folge mal.
Ja, ich würde erstmal jetzt die Sponsoren und den Sponsor der Folge ansagen.
Du bist heute sehr in dich gekehrt.
Ja, ich bin erstmal ein bisschen ruhiger jetzt. Also, die heutige Folge wird gesponsert von der Vereinten Volksbank, von der Fitnessbox, vom Stadtcafé und von der Mecklenburgischen Versicherung Dennis Münster.
Yes. Bierchen bitte, der Podcast, Folge 76 mit dem wundervollen Pete.
Ja, und dem Alex. So, der Podcast von VfB Kirchhellen bis zur Wäscherei Meier, von MC Bauchemie bis zum Jahnstadion.
Da sind wir.
Da sind wir. Wie geht's dir denn so?
Mir geht's gut. Dir, mein Freund, es hat angefangen zu regnen jetzt gerade in Bottrop.
Mir ging's echt bis Sonntag gut. Da war ich beim Blackjack Season Opening beim Baseball, hab den Ball 36 Meter weggedroschen. Dann kam Markus Novozin, hat viermal sich angestellt wie so ein behinderter Zwerg und hat den dann 45 Meter weit geschlagen.
Ernsthaft?
Ja,
da ist wie so ein dreibeiniges Pony.
Ja, aber ich bin dann auch.
Hast du eine Teilnehmerurkunde bekommen?
Der hat eine Ehrenurkunde gekriegt und ich habe nicht mal eine Siegerurkunde gekriegt. Aber egal, ne, war cool. Season Opening hat richtig Bock gemacht. Und auch nochmal Grüße an die Black Jacks.
Grüße genau.
Für den schönen Tag. Du warst ja nicht da.
Nee, ich hatte Wichtigeres zu tun.
Was denn?
War auf Couch.
Ja, komm, deine Tochter war, glaube ich, ein bisschen krank.
Ja, die hat gekränkelt tatsächlich.
Das ist aber deine generelle Ausrede, ne?
Ja, also hauptsächlich, wenn Leute umziehen. Weil da bin ich nicht der Typ für.
Alex, wir sind auf eine Kommunion eingeladen. Ja, kränkelt.
Ist so.
Ja, dann bin ich raus. Ist so.
Wenn ich keinen Bock drauf habe, mache ich das nicht. Genau. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und der ist auch gleich, glaube ich, schon hier. Ganz so lange brauchen wir nicht mehr. Deswegen machen wir heute, glaube ich, so einen kleinen Quick-Modus, was in Bottrop passiert ist. Werner Hansch ist heute da. Völlig verrückt. Ich kenne nur von der PlayStation.
Ja, ich kenne ihn schon so aus den Sportmoderationen von früher, kenne ich ihn schon. Aber PlayStation habe ich.
FIFA 98.
Ja, wie alt warst du 98?
9.
Da hast du das schon gespielt?
Ja.
Hast du eine eigene gehabt?
Nein. Ich hatte einen Bruder.
Ah, okay.
Aber trotzdem Spaß gemacht.
Aber du hast wahrscheinlich so einen Nachbar gehabt, den mochtest du eigentlich gar nicht, weil du eine PlayStation. Und dann bist du dann, hallo Jürgen, wie geht's? Und
wenn die Mutter gesagt hat, ihr spielt jetzt nicht mehr weiter, habe ich gesagt, ich muss nach Hause. So, was ist passiert in Bottrop? Komm, lass uns beeilen, der Werner ist gleich hier.
Ja, bitte.
Ich sag mal, man soll ja nicht meinen, dass wir mit dem Podcast mittlerweile Macht haben.
Aber die neue Rubrik, der Podcast bewegt, da haben wir einiges mit in Kraft gesetzt.
Komischerweise, als unser Oberbürgermeister vor 3 Wochen hier war, Bernd Tischler, oder wie wir ihn nennen, Bernie, und wir angesprochen haben, was ist denn mal hier mit Präsenz an unserem Zopp? Was ist denn mit unserem Blumenkübeln? Was ist denn jetzt?
Tja, Blumenkübel bepflanzt, mobile Wache am Berliner Platz und der KOD kriegt auch noch E-Bikes.
So.
Unglaublich, jetzt kriegt die keiner mehr. Also wenn die jetzt E-Bikes haben, der kommunale Ordnungsdienst, ne, dann sind die nicht mehr zu stoppen.
Ich finde so eine, aber ich muss fairerweise dazu sagen.
Wahrscheinlich werden die Akkus aber nicht richtig aufgeladen.
Ja, ich finde, dass so die Autorität leidet schon sehr.
Wenn man auf dem Fahrrad sitzt,
meinst du? Ja, also ich sag mal, so ein Polizist, der so aus dem Auto aussteigt, den nimmst du doch ernster, als wenn einer da mit dem Fahrrad fährt und sagt, stehen bleiben, ich bin Polizist.
Was denkst du denn über Polizisten mit Pferden?
Die sehe ich vom Stadion sind die echt vermehrt da. Habe ich mir noch keine Meinung drüber gebildet. Aber Pferd ist ein gutes Thema. Können wir mit dem Werner gleich drüber quatschen, weil der war ja da ein bisschen näher dran.
Macht der Frikandeln?
Der Werner macht Frikandeln und Sauerbraten. Den besten.
Okay. Ja.
Ja. Ne, das hatten wir. Blumenkübel. Was hatten wir noch? Malle-Party.
Ja, ging wohl gut ab. Und der Manuel hat da alles sicher gehalten. Die haben gut gefeiert. Keine Vorkommnisse, gar nichts.
Richtig.
Was sie nicht hingekriegt haben, jetzt war nicht die Malle-Party, sondern war Viva West-Marathon. Und ich habe jetzt gerade mit dem Mundstock noch gequatscht und die haben vergessen, die Schilder aufzustellen, dass die Straßen gesperrt werden. Und dementsprechend mussten die ganzen Läufer an den Autos vorbeilaufen, weil der Mundstock kam da an, sollte alles abschleppen. Da hat er gesagt, pass mal auf, ich habe da keine Schilder hingestellt. Hm. Ich kann jetzt hier nicht einfach die Leute abschleppen, weil die wussten ja gar nicht, dass ein Marathon ist. Und hat er gesagt, kann ich machen, aber auf Kosten des Veranstalters. Und dann haben gesagt, wissen Sie was? Lassen Sie stehen. Sind halt irgendwie 74 Außenspiegel abgetreten worden dabei, aber ansonsten ist nichts passiert.
Also ganz normaler Abend in Ebel.
Genau. Von den 75 Autos. Wo wir gerade, Horster Straße wird gesperrt, ne, komplett.
Überrascht mich nicht.
Weil, ja, aber dann dafür stellen die wahrscheinlich auf den Umleitungen wieder Blitzer auf und keine Ahnung.
Beckstraße gesperrt, Horster Straße gesperrt. Naja.
Geile Geschichte. Ein Pizzabote an der Kommende.
Wird ausgeraubt, ne?
Ist ausgeraubt worden, ne? Also mit dem Schlagstock, Pizza weg, Nudeln weg, Geld weg. Und ich sag mal so, da ist doch logisch, ne? Wer hinten so offen ist, der kann ja nicht ganz dicht sein.
Ist das wieder ein Hanschzitat? Ja, klar. Ziehst du das jetzt die ganze Stunde hier durch?
Ja, na klar, bis er da ist, dann muss er selber machen.
Ah, okay. Du bist ein Rabauke.
Ja, wie immer.
Richtig.
Hast du noch was?
Ich habe nichts mehr tatsächlich, weil ich warte auf den Werner. Ich freue mich auf eine lange Folge mit ihm. Willst du wieder irgendeinen behinderten Hund aus dem Tierheim vermitteln vielleicht?
Das mache ich am Ende. Aber der hat einen Hüftschaden. Das machen wir gleich. Also wie gesagt, ich habe mit meiner Tochter noch in Essen bei so einer YouTuberin. Ne, hat irgendwie 1 Milliarde Follower, verdient 74 Millionen im Jahr. Ist aber auch schon 14, kann man nichts sagen. Ne. So, ne? Und Erbsensuppen essen bei der Freiwilligen Feuerwehr war ich auch.
Warst du da?
Ja, ich war da. In der Boy.
Sag mal, arbeitest du auch noch mal? Ja, machst am Pferdemarkt schöne Fotos von irgendwelchen Pferden, gehst Erbsensuppe essen bei der Feuerwehr.
Das ist ja Arbeit, ich schreibe ja die Artikel.
Sperrst die Horster Straße. Genau. Machst du noch?
Naja, beim Schorsch auf dem Geburtstag sein, das ist nämlich die Zahl der Woche, 60.
Schorsch wird 60?
Schorsch ist 60 geworden, herzlichen Glückwunsch.
Ja, da tatsächlich, Glückwunsch.
Ja komm ey, bevor wir jetzt hier noch weiter ins Plaudern kommen, Alex, lass uns ihn direkt reinholen. Rein. Haben wir jetzt Turbo-Modus durchgezogen.
Diese Stimme.
Und nochmal hier unser Publikum, ne? Gleich wollen wir, wenn wir ihn vorstellen, einen fetten Applaus haben.
Das machen wir.
Okay. So,
wollen wir rein.
Ja, herzlich willkommen, Werner Hansch.
Sehr gerne. Hab gerne angenommen, diese schöne Einladung hier. Ist ja unglaublich gemütlich, sag mal. Und mir ist so warm, ne, mit diesen Ohrschützern.
Ja, das sind gleichzeitig Ohrschützer und auch so, damit man die Ohren auch noch warm halten kann. Da läuft der Fabi mit ab und zu mal im Winter auch rum.
Die haben wir bei Wish bestellt. Das ist ein asiatischer Onlinehandel, der für Qualität steht.
Tatsächlich.
Ja.
Aber erstmal herzlich willkommen, Werner Hansch, und herzlich willkommen unser Publikum einmal. Ja.
Ja. Werner, wie schon gesagt, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hier in Bottrop bist.
Aber dass
Bottrop
sie sich frei machen konnten, ja.
Genau. Bottrop ist aber gar nicht so unbekannt für dich. Ne? Du bist ja schon ein oder andere Mal hier gewesen, weil du ja auch öfter hier im Hürther bei Hermanns Heimspiel irgendwie da bist, weil du mit Hermann Beckfeld befreundet bist.
Ja, wir haben hier schon so manche Sause bei Hürther gemacht. Und für mich war immer die Attraktion die Klopse, ja. Also auf Deutsch die Frikadellen, die da gemacht wurden, ja. Das war für mich Voraussetzung. Ich kriegte immer 2 für mit nach Hause.
Okay.
Sensation. Aber ich habe noch eine wunderbare Erinnerung. Das war lange vor dieser Hürther-Veranstaltung. Hier gibt es eine große Festhalle, muss es hier geben.
Im Saalbau vielleicht.
Im Saalbau.
Ja. So.
Da hatte ein relativ bekannter, gut situierter Unternehmer, der hieß Heinrich Becker.
Okay. Ah, der Becker Umwelt.
So Bund, ist es. Ja, ne? Der Umweltfritzer, ja, Heinrich Becker. Ich meine, der wurde 60.
Ja.
Eine Riesenveranstaltung. Ganztägiges Programm mit Menschen aus dem Fernsehen, aus dem Hörfunk.
Hier in Bottrop, ey.
Und ich habe da tatsächlich moderiert, ja. Das war eine der interessantesten Veranstaltungen.
Ehrlich? Der Werner zeigt gerade die Donners für unsere
Geige. Die ich in meinem Leben gemacht habe. Wirklich, das war also sensationell.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Du hast es moderiert, das heißt, du hast dann da gestanden und hast gesagt, so, und jetzt der Werner und die Susanne Auffahrt-Tanzfläche. Nein, der nimmt die linke Schulter und jetzt hebt er so rüber. Was eine Hebefigur, wunderschön. Oh. Jetzt gehen Sie in den Fox über, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Oder was moderiert man denn an so einem Tag?
Schauen Sie sich jetzt nochmal ganz genau hin. Sie kommt jetzt mitten durch den Vorhang. Ja, erstmal dieses herrliche Kleid, wie das locker an ihr runterfällt. Und Sie werden sich gleich wundern, wenn der erste Ton rauskommt. Ja, das müssen Sie einfach genießen. Empfangen Sie jetzt bitte Wenke Mürre mit einem herzlichen Applaus.
Au.
Und die hat dann tatsächlich gesungen.
Ich hätte jetzt fast geklatscht, ey.
Aber wir haben, dazu kommen wir ja gleich noch. Ob du das immer so mal aus frisch von der Leber wegmachst. Aber bevor wir richtig ans Eingemachte gehen, haben wir ja immer diese Kategorie.
Genau.
Poesiealbum. Kennst du vielleicht auch? Freundschaftsbuch, Lieblingsdat. Und so wollen wir dich mal einfach so ein bisschen
als, kennenlernen. Genau, den Mensch Werner Hansch so ein bisschen kennenlernen.
Ganz einfache
Fragen. Und
fängt an?
Ich fange mal an und ich frage dich einfach, was ist denn dein, ja gut, jetzt haben wir es schon, Lieblingsgericht?
Du wirst es nicht glauben, ein Linsengericht.
Okay.
Aber schön locker gekocht, nicht so fest.
Ja. Also ein lockeres Linsengericht. Also
ja, mit Gemüse drin und natürlich ein Stück Speck, was zu den Linsen passt. Und eine Mettwurst.
Ja, Mettwurst ist immer gut.
Da lasse ich alles für stehen.
Also so ein Mix aus Suppe und Eintopf.
Ja, du wirst es nicht glauben. Ich war ja mal Gast bei der Sendung Zimmerfrei.
Ah ja, okay.
Ja, war eine tolle Nummer.
Im WDR lief die, glaube ich, immer, ne?
Ich hatte einen furchtbaren Bammel, da hinzugehen. Aber dann haben sie gesagt...
Das war auch der mit dieser Frisur,
ja, genau.
Ne?
Ja, genau. Und am Ende war es einfach unglaublich schön und... Da durfte man sich auch ein Gericht bestellen. Da habe ich das gesagt.
Okay.
Aber das war eine richtig feste Pampe. Da musste ich mit dem Meißel und mit dem Hammer rangehen. Das war dann nicht so schön.
Aber
danach war das Thema Zimmerfrei für Werner Hansch auch komplett erledigt.
Zimmerfrei hieß es dann nachher, da hatten die immer alle einen gut im Tee nachher.
Das ist diese Inka oder wie die heißt. Oder Inas Nacht oder so, glaube ich.
Ja, Inas Nacht
so. Oder saufen die bei Zimmerfrei auch?
Nein, das war nicht so. Am Ende war es, das Problem war ja für mich... 10 Minuten bevor es anfing mit der Sendung, kam der Mann mit der großen Tolle.
Ja.
Der kam und sagte, Herr Hansch, was spielen Sie für ein Instrument? Ich sage, leider keins, wir hatten kein Geld für ein Klavier zu Hause. Nee, kann ich nicht, tut mir leid. Ja, sagt er, dann müssen Sie singen. Ja, singen kann ich auch nicht. Doch, sagt er, das muss dann aber sein. Und wenn Sie denn müssen, was würden Sie denn singen? Ja, da habe ich gedacht, also wenn irgendwas aus den 20er Jahren, ja. Das ist ja so wie Zeit, von der ich heute noch glaube, da hätte ich besser hingepasst, ehrlich gesagt. Ich bin ja so ein Nostalgiker. Ja, sagt er, ach so, 20er Jahre, ja, da habe ich was. Ging der raus, nach 3 Minuten kam er wieder und der Text war auf einen Deckel geschrieben.
Auf Französisch.
Ja, das wäre auch schwer geworden. Ja. Aber irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines Stückchen Glück. Harmonisten haben das gesungen.
Ah, ja.
Damals. Und das musste ich dann am Ende singen. Also die Sendung war quasi zu Ende. Auf der Couch saß Frau Westermann.
Götz Alsmann übrigens.
Genau.
Der mit der Tolle Alsmann. Wurde uns gerade von unseren der Zuschauern hier einmal Tolle, reingeworfen.
Ich glaube, die Tolle war halt für dich jetzt die Sprachbrücke. Ne?
Tatsächlich.
Ja, das ist ja manchmal so. Und der Alsmann intonierte dieses schöne Lied auf dem Flügel einmal vor. Und dann stieg ich ein. Frau Westermann hatte Tränen in den Augen. Und als ich fertig war, da sagte sie zu mir, Hansch, mit Ihrer Stimme, Sie müssten erotische Texte von Charles Bukowski lesen. Da habe ich gesagt, ja, das würde mir vielleicht gefallen, ganz privat. Aber für andere Menschen würde ich das bitte nicht mehr leben.
Heute Werner Hansch, die neue Pornostimmen-Synchronisation. Ja. So.
Unglaublich. Ja. Echt sehr, sehr cool. Pass auf, ich bin dran. Ganz einfach. Werner, was ist denn deine Lieblingsfarbe?
Na, sag ich mal blau.
Oh, jetzt habe ich schon einen Verdacht.
Ja, jetzt blau. Hast du schon einen Verdacht.
Aber egal, ich habe gleich noch was. Machen wir mal weiter.
Ja gut, ich bin jetzt dein Lieblingsland.
Mein Lieblingsland wäre sicherlich Italien.
Ja? Warum? Ja. Deutsche Vita so ein bisschen.
Oder weil, ja, weil Schalke Inter Mailand da...
Also von dieser Lebensart, und hat er natürlich jetzt schon was vorweggenommen. Sicherlich spielt ja eine große Rolle. 21. Mai 1997. Ich war nicht mittendrin, aber sehr nah dabei. Mhm. Ich habe dieses Spiel da kommentiert. Das hat sendermäßig eine Menge Aufregung verursacht. Ja. Ne? Dass ich da überhaupt, ich war nicht dran. Wir hatten zu der Zeit bei RAN Sat.1 Fußball 3
Ach so.
Live-Kommentatoren.
Wer war noch dabei?
Beckmann, Vontora, Hansch.
Ah.
Und diese Reihenfolge wurde ich eigentlich immer exakt eingehalten.
Ja, immer abwechselnd.
Und ich muss auch jetzt sagen, es wäre dran gewesen Jörg Vontora. Und warum der Beckmann mich dann dorthin schickte, kann ich nur vermuten. Es war vermutlich so eine Verbindung mit der Identität Ruhrgebiet.
Mhm.
Ruhrgebiet.
Macht ja auch Sinn.
Ich hatte ja ein wunderbares Verhältnis mit Rudi Assauer. Nicht? Er kam ja 93 nach Schalke zurück. Mhm. Ich wusste sehr viel über die Probleme, die es da gab. Das erste war ja mal die Lizenz zu sichern. Die war ja stark bedroht.
Ja.
20 Millionen Schulden, ja, und nichts auf der Kante. Das war schon ein Problem. Und wenn nicht der Egidius Braun, der DFB-Präsident, ein erklärter Schalke-Fan gewesen wäre, privat, dann wäre das auch nicht gelungen.
Dann hätten wir ein Problem. Das
haben wir auf der Toilette ausgehandelt.
Wie immer.
Ja, da war die entscheidende Sitzung und der Braun sagte, ja Rudi, was könnt ihr denn bieten? Ja, gar nichts im Grunde. Ja, gar nichts geht nicht. Dann haben die sich geeinigt auf 300.000. Und so ging das Ding dann durch. Und dann fing Rudi an, die Mannschaft auszumisten, die er davor gefunden hatte, und hat die Truppe aufgebaut, die dann, wie gesagt...
4 Jahre später, ne?
4 Jahre später. Der größte Erfolg bis heute. Und für mich sicherlich auch. War ja völlig unerwartet. Ich kam mit dieser Fußballkommentierung in eine wichtige Preisspirale. Damals hieß das, der Telestar wurde verliehen.
Mhm.
Und da gab es natürlich unterschiedliche Kategorien. Für Sport gab es aber keine.
Mhm.
Und dann wurde ich mit dieser läppischen Fußballkommentierung aus Mailand in die Kategorie Dokumentation eingereiht.
Discovery Channel.
Das kann man so nennen. Also mit viel Wohlwollen.
Ja.
Und das peinlich war nur, dass da großartige Dokumentaristen vertreten waren. Gero von Böhm, Christoph Lüttger, der Chefreporter des Norddeutschen Rundfunks, die hatten tolle Berichte dort eingereicht zur Prämierung. Und ja, dann kam Uli Wickert, der ARD-Anker, auf die Bühne. Es wurden noch mal ein paar Bilder gezeigt aus allen 4 Beiträgen. Dann holte das Kuvert aus der Tasche, das kennt man. Und dann sagte er, ja, der Gewinner war ich. Also ich habe mich gefreut, aber ich habe mich auch geschämt, weil die anderen Konkurrenten saßen vorne in der ersten Reihe. Das war mir ein bisschen unangenehm.
Haben Sie es dir gegönnt?
Ich bin nicht so ganz sicher. Es waren jedenfalls einige da, die mir es nicht gegönnt haben. Das habe ich aber hinterher gemerkt bei der großen offenen Party.
Okay, da wollte keiner mit dir tanzen.
Ja, interessant ist ja, das haben ja viele nicht begriffen. Ich glaube heute noch, diese Preisverleihung war nur möglich, weil der Fußball zu dem Zeitpunkt schon mitten in der Gesellschaft angekommen war.
Mhm.
So, sonst wäre das nicht gegangen. Ein paar Jahre vorher, behaupte ich, völlig unmöglich. Ja gut, und noch was. Ich bin ja Quotenkönig von Sat.1 bis heute immer noch. 13,6 Millionen hatten wir bei dieser Übertragung aus Mailand.
Mhm. Bis heute.
Bis heute, ja, mehr hatte der Sender nie, vorher nicht und nachher auch nicht. Ja,
nachher sowieso nicht mehr.
Jetzt und das, obwohl eine Woche später in München bei Dortmund gegen Juve das Tor umgekippt ist. Trotzdem hatten sie mehr.
Ja, aber da ist ja nur ein Tor.
Also ich bin der Meinung, dass Jörg von Torre nicht moderieren durfte, weil der einfach immer viel zu große Sakkos trägt, aber das ist nur meine Tendenz. So, jetzt bin ich dran. Aber gut, ich sage Lieblingssportverein. Treff mich ins Herz.
Das heißt triff.
Triff mich ins Herz, danke Peter.
Ja, also ich werde aber jetzt nicht sagen, ich liebe diesen Verein.
Aber du sympathisierst. Nicht?
In Dortmund lieben sie ja alle die Borussia. Das geht mir entschieden zu weit. Ich kann auch nicht sagen, dass ich Schalke lebe. Mhm. Das auch nicht. Aber mit diesem Verein verbinden mich ja zwei Ereignisse, die sozusagen wie eine Klammer mein ganzes Leben einrahmen. Nicht?
Ja.
Da muss ich anfangen am 24. Februar 1973. Ich war fast 35 Jahre alt und hatte in meinem ganzen Leben noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Fußball ging mir hinten vorbei. So. Und dann hat sich eben was zugetragen, wie so Zufälle manchmal passieren. Es war ein Tag, ein ganz gewöhnlicher Samstag. Schalke spielte noch in der alten Glückaufkampfbahn, ja, die bald wieder zu neuem Leben erweckt wird am 6. Juni. Abschiedsspiel für mich, für den alten Singvogel, müsst ihr euch mal vorstellen.
Da kommentiere ich.
Ja, das macht der Ike Hüfkos, der nimmt das ganze Ding da in die Hand.
Ja, ist auch okay.
Ja, und ich war zu der Zeit Student, wieder mal.
Mit 35?
Ja, ja, wieder mal. Ich hatte ja, ja schon ein sehr zickzackhaftes Leben. Mhm. Also ich habe Abitur machen dürfen, das war schon mal ein kleines Wunder, wo ich herkam, Recklinghausen Süd. Ja, vier gut, Zechen.
Dann da ein Abitur macht in Recklinghausen.
Ja, mein Vater war Püttmann, ich war, der war Gewerbehauer, also bohren, schießen, wegräumen und dann wieder ausbauen.
Du hast sogar du hast im fünften Semester damals sogar abgebrochen mit 22 oder
ja,
was?
Ja, musste ich, ne? Der Vater ist gestorben am 4. März 61 und die Mutter 5 Wochen später. Da stand ich an den Gräbern.
Ja.
Ich konnte nicht weinen. Ich war wie paralysiert. Mhm. Ich wusste, es geht nicht mehr weiter. Bei uns war nichts.
Ja.
Ne? Und sicher, ich hätte beim Studentenwerk jede Woche mir einen Vorschuss holen können. Ja, was ist das für ein Gefühl?
Nix, ja.
So scheiße. Also was machst du dann? Du steigst aus. Und was machst du, wenn du nichts gelernt hast? Dann wirst du Handlanger. Tiefbau, Hochbau, 6 Wochen unter Tage.
Oh je.
Als Gedingeschlepper bei 2 erfahrenen Hauern. Werde ich nie vergessen, diese Zeit.
Und in deinem Buch steht aber, sagt der Piet, du hast es ja echt erschlungen.
Erschlungen? Verschlungen?
Verschlungen. Dass du gesagt hast, du möchtest niemals quasi...
Genau, du wolltest nie unter Tage. Du wolltest immer...
Weil dein Papa
du wolltest ein Abitur machen, du wolltest studieren, aber unter Tage war nie deins und du musstest halt dann irgendwann...
Es war ausgeschlossen, einfach. Damals war es ja so, die Söhne, wenn sie so 14 Jahre alt wurden, dann wurde immer gesagt, wo gehst du hin? Obbütt. Obbütt war der Arbeitsplatz sicher und es gab jeden Winter 20 Zentner Deputatkohlen.
Ah, das ist natürlich gut.
Ja, die Bude war warm ja. Nicht? Und das war mehr als die halbe Miete.
Kannst nichts sagen.
Und das sagte meiner auch. Ne? Ja. Und warum ich sag's euch bis heute, ich weiß es nicht, warum ich das nicht wollte, weiß ich nicht. Es war eine innere Stimmung. Ich wollte es nicht. Und dann kam der entscheidende Tag. Es war ein Sonntag. Mittag. Wir hatten einen Tisch, der war nicht ganz so lang wie dieser. Ich saß da hinten, wo er jetzt sitzt, ne, mit den verschränkten Armen. Ja, ne?
Der Mike.
Ist eine Abwehrhaltung.
Ja, hier saß meine Mutter. Hier saß der Alte. Und da saß meine 16 Jahre ältere Schwester.
Ja, ja, sieht man.
Also ich war ein Nachkömmling, ne, mit 16 Jahren.
Okay.
Und ich sage heute immer noch, ich war überhaupt nicht geplant. Ne? Als ich geboren wurde, war mein Vater 48 und meine Mutter 42. Und ja, der Alte hatte schon seine Steinstaublunge. Ne? Da hat er nochmal alles zusammengenommen. Und da bin ich entstanden.
In einer langen Pause.
Deswegen wahrscheinlich die Stimme.
Ich konnte es ja nicht ändern. Und dann kam so ein Moment, bei Hansch gab es immer einmal Fleisch in der Woche, das war sonntags. Und zwar immer im Wechsel. Bratenkotelett, Bratenkotelett, Bratenkotelett. Mittendrin sagt die Mutter auf einmal, ja Stefan, zu meinem Vater. Was wird denn nur mit dem Jungen? Die Volksschule geht ja bald zu Ende. Ja, da soll er auf den Pütt gehen. Ich saß da hinten, ich habe Messer und Gabel hingelegt. Nein, ich will nicht auf den Pütt. Da ließ der Alte total gefrustet Messer und Gabel fallen. Mit erhobenem Zeigefinger zeigt er auf meine Schwester und sagt, wenn er dann überhaupt nicht will, dann fahr er hin in die Stadt und meld ihn an auf dem Gymnasium. Da muss er eine Prüfung machen. Die besteht ja sowieso nicht.
Boah.
Also es war ganz auffällig. Ist ja zum Teil leider noch heute so. Aber damals natürlich noch viel entschiedener. Es ging ein Riss durch die Köpfe der Menschen. Das konnte sich ein Vater aus Recklinghausen-Süd, der dazu ein Bergmann war, nicht vorstellen, dass ein Sohn aus dieser Klientel in der Stadt Abitur machen konnte. Da waren die Kaufleute, die Ärzte, die Beamten, die wohnten da in der Stadt. Ja, das ging eigentlich nicht. Ne? Meine Schwester ist hingefahren, ich habe die Prüfung bestanden und in der Tat ein sehr leidliches Abitur gemacht. Mhm. Habe dann ein Studium begonnen, Juristerei kombiniert mit moderner Geschichte. Und wenn ich das euch jetzt sage, was ich werden wollte, dann fangt ihr wahrscheinlich an zu lachen. Ich wollte in den diplomatischen Dienst.
Also Diplomat werden?
Ja, ich hatte ein...
Ich dachte, erotische Bücher vorlesen wäre jetzt mein Vorschlag gewesen.
Ja, da war ja die Frau Westermann noch nicht da. Die kam ja viel später, nicht wahr? Also mein absolutes Lieblingsfach war Geschichte. Ich habe Geschichtsbücher gefressen. So, und also diese Kombination hätte ich mir gut vorstellen können mit Juristerei. Hatte mich da ein bisschen erkundigt, die da in diese Laufbahn wollen, die müssen zum Anfang eine große Prüfung bestehen, mhm, im Auswärtigen Amt. Und das sind zum Teil Aufgaben aus dem öffentlichen Recht, also Verfassungsrecht, mhm, und so weiter. Ja. Und ja, das wollte ich lernen und kombinieren mit Geschichte. Und dann, wie gesagt, 61 war Schluss. Ich war im fünften Semester, haben wir ja schon eben erzählt. Nichts ging mehr. Ende aus.
Es ist gerade, ich finde es gerade interessant, deswegen habe ich dem Piet kurz ein Zeichen gegeben. Du sagst halt, Geschichte hat dich immer interessiert.
Ja.
Wir haben uns ja gerade schon ein bisschen unterhalten können. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass du deine Leidenschaft, den Fußball, mit der Geschichte ein Stück weit verbindest. Weil als wir gerade ein bisschen unter vier Augen gequatscht haben, da hast du richtig weit ausgeholt und hast über die Geschichte des Fußballs gesprochen. Das heißt, du hast es ja im Prinzip, hast du so ein bisschen dein Hobby, deine Leidenschaft plus das, was dir gefällt, kombiniert und warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist nämlich genau der Punkt, weil wir jetzt gerade ein bisschen abgeschweift sind, wo wir nochmal drüber sprechen.
1973. Möchten.
Genau, 73. Du warst eigentlich immer dem Pferdesport verbunden. Und wie hast du jetzt die Verbindung zum FC Schalke 04 bekommen?
Ja, das war also, wie gesagt, im Pferdesport ist gut. Damit habe ich, als es aus war, meine Eltern tot waren. Tiefbau, Hochbau, Bergbau. Mhm. Aber es musste ja weitergehen. So. Dann habe ich eine Chance bekommen, einen Geschäftsführer, der auch auf meiner Schule Abitur gemacht hatte, der war Geschäftsführer auf der Rennbahn in Recklinghausen, der hat mich angesprochen und hat gesagt, hör mal, du kannst so ein bisschen schreiben, ich will hier mal so eine Presseabteilung aufbauen, hättest du nicht Lust, das zu machen? Ja, habe ich gesagt, können wir mal probieren. So, dann haben wir das gemacht und das funktionierte ganz gut. Und plötzlich kommt er in mein Büro und sagt, hör mal, ich krieg gerade einen Anruf, der Keimbuch, der kann heute nicht kommen. Das war der Kommentator. Ne? Freitagsabends, mhm, war ein Rennen in Recklinghausen, der kann heute nicht kommen. Meinst du, dass du das kannst? Ich sage, ja, das weiß ich nicht, dann müssen wir mal probieren. Dann saß ich am Abend da und habe sozusagen den Pferden da in den Hintern geguckt. Ne? Ja. Und das war, muss ich sagen, also relativ schnell hat das ziemlich gut funktioniert und so ist es dann gekommen, dass ich nach relativ kurzer Zeit auf allen vier westdeutschen Trabrennbahnen, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Dienstlaken, Mönchengladbach, auf dem Kommentatorstuhl saß und die Rennen kommentierte. Das sollte später, da werden wir sicher nicht dazu kommen, mhm, nochmal ein ganz wichtiger Punkt sein in, mhm, meinem weiteren Lebensweg.
Ja.
Ja, also jedenfalls 24. Februar 73, Rennen in Gelsenkirchen. Ich fahre dahin, da sehe ich von Weitem schon die Feuerwehr. Tatütata. Da kommt Herrn Schneider entgegen. Das war der technische Direktor auf der Rennbahn. Der rief schon von Weitem, hör mal, um die Rennen musst du dich heute gar nicht kümmern. Wir wissen gar nicht, ob wir heute hier laufen können. Wir haben hier einen Brand auf der Tribüne, du siehst doch die Feuerwehr. Du musst heute was anderes für mich machen. Du musst mich heute auf Schalke vertreten.
Auf Schalke? Weil er war vorher der Stadionsprecher, ne?
Das ist es.
Okay.
Da musst du mich heute vertreten. Also, will damit sagen, der ganz alte Quasselkopf, der damals saß, noch aus der Zeit von Scheppern und Kuzorra, der war irgendwann verstorben und Präsident war Günther, genannt Oskar Siebert, Legende. der sucht sich jetzt einen neuen. Da guckte der in seinen Bekanntenkreis einmal so durch die Gegend und dann nahm er den längsten. Das war Hans Schneider. Hans, du machst das jetzt. Der wurde gar nicht gefragt, ob der das wollte und ob er das konnte.
Der stand da mit seiner Frikadelle und hat doof geguckt.
Ja, Hans machte das. Aber an diesem 24. Februar konnte er das nicht machen, weil Feuerwehr, Brand auf der Rennbahn, das war sein Job, sein Beruf. Mhm. Er musste also mit der Feuerwehr alles handeln. Du musst mich da heute vertreten, sage ich. Hans, das ist unmöglich.
Du auf Schalke?
Ja, ja. Ich hab ja noch nie ein Bundesligaspiel gesehen.
Aber was Fußball ist, wusstest du schon.
Ich dachte aber, da wäre ein Frosch drin. In dem Ball. Ja, ich sag dir mal ehrlich, wo sollte es herkommen?
Ja.
Bei mir. Es war ja so, Jahrgang 38. Es wurde natürlich bei uns Fußball gepölt. Es gab, als ich so 8, 9, 10, 11, 12 Jahre alt war, im ganzen Stadtteil einen Menschen, der ein Auto hatte. Das war der Milchbauer. Das war so, der hatte so ein Dreirad. Mhm. Hinten war ein Kanister drauf aus Aluminium. Zweimal am Tag fuhr der die Straßen ab im Stadtteil und bimmelte mit so einer Glocke.
Eine Ape.
Dann kamen die Frauen runter mit Kannen und holten Milch. Und wenn der weg war, wurde wieder gepölt. Tornister auf die Straße gelegt, ja. Und da waren zwei Protagonisten. Ich glaube fast, ich sehe sie noch vor mir. Der eine hieß Navrat und der andere Limbach.
Die haben so einen Schnaps, ne?
Navrat und Limbach.
Mal so einen Cola Limbach, bitte.
Geht's doch NL Security oder nicht?
Die wählten dann. Und zwar wie Sönke Wortmann das in dem Film Wunder von Wern schon mal vorgezeigt hatte. Ein Fuß vor dem anderen. Ich nehme den Manni. Ja, dann nenn mich den Kalle.
Mhm.
Und einer blieb immer übrig, das war ich. Ich war ein relativ guter Läufer, behaupte ich noch heute. Und deshalb musste ich immer hinter einem der Tore stehen und die Bälle wiederholen, also die vorbeigeflogen waren.
Ein guter Job. Aber dann bist du, dann kommst du in so eine Kabine rein und musst erstmal gucken, wie gehe ich die ganze Sache also jetzt hier mal an.
Es war ja so, das fand ich gerade richtig witzig, was der Werner gesagt hat. Du standest noch an der Pferdebahn und dann haben die gesagt, du musst aber jetzt auf Schalke kommentieren. Und bevor du antworten konntest, stand da schon ein Taxi und du wurdest mehr oder weniger ins Taxi geschubst.
Ja, der Schneider hatte schon ein Taxi bestellt, weil ich wusste, das Fußballspiel war ja in der Glückaufkampfbahn. Ich sag mal, Luftlinie ungefähr vielleicht 1,5 Kilometer. Ja. Er hat mich auf die Hinterbank geschoben, ich konnte mich gar nicht wehren.
Jetzt so fahrt ihr los.
So machst du doch auch mal
mit den Leuten.
Dann rief er noch hinterher und dann gehst du zu Oskar Siebert, der wird dir alles erklären. Ja, ich kann nur sagen, also ich hatte jede Menge Schiss in der Buchs, auf Deutsch gesagt, und schlotternde Knien.
Mhm.
So, und dann kam er da an. 30.000 Menschen, alle noch auf dem Freigelände.
Gegen wen hat Schalke gespielt an dem Tag?
Ja. Nicht so eilig, mein Lieber. Ein bisschen Geduld.
Ich antizipiere die Situation und schnapp mir das Spielgerät.
Das wusste ich ja noch ganz lange nicht, gegen wen die gespielt haben. War mir auch völlig wurscht, gegen den wen
gute Grundvoraussetzung, um ein Spiel zu kommentieren.
Ich hatte ja am Anfang überhaupt nur eine Idee, einigermaßen heil hier rauskommen. Und natürlich war klar, ich jetzt bemüht den Herrn Siebert, der mir angeblich alles erklärt
hat. Aber nichts da.
Ein einziges Ziel.
Den Siebert hatte ich im Leben noch nie gesehen.
Das ist natürlich schlecht.
Ich habe mich dann durch ein paar Ordner durchgefragt, bis einer sagte, gucken Sie mal da hinten, der Herr mit dem blauen Jackett, das ist Herr Siebert. Der stand in einer Männerrunde und diskutierte. Ja, eine Woche später wusste ich, worüber der diskutierte.
Ja, richtig.
Ja. Bin also so von hinten an ihn ran, hat ihn am Ärmel gezupft und gesagt, Herr Siebert, entschuldigen Sie, ich komme von der Rennbahn. Ich bin der Hansch und der Schneider, der kann heute leider nicht kommen, weil es da brennt und der muss mit der Feuerwehr alles richten und so. Und Sie würden mir alles erklären. Da guckt der, werde ich gar nicht vergessen, einmal so rauf und runter an mir und sagte, junger Mann, ich habe da ganz andere Sorgen im Kopf. Ja. Wie gesagt, eine Woche später war mir alles klar. Gehen Sie mal da in das Marathon-Türchen und fragen Sie da. Und drehte sich wieder um und diskutierte
weiter. Das war deine Einleitung. Du musstest ja dann da...
Das war ein ganz wesentlicher Moment. Ich war im Prinzip geneigt, das Gelände zu verlassen, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Um abzuhauen. Ja, ich wollte abhauen. Dann habe ich mir gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Der Schneider ist auf der Rennbahn der Chef und wir waren auch privat eigentlich ein bisschen befreundet. Da bin ich in das kleine Marathontürchen. Es war 2:30.
Mhm.
Da sehe ich ein Männchen, vielleicht 1,62 Meter groß.
Fall gut geschätzt.
Fall präzise. Gesicht verhärmt. Und der hatte vor sich eine Eisenkarre, die war höher, als er groß war. Mhm. Der wollte gerade ab nach draußen. Nicht? Früher wenig Geld verdient bei Cipan und Kuzora. Mhm. Da musste der auf seine alten Tage als Angestellter der Stadt Gelsenkirchen noch die Striche ziehen. Mit Kreide.
Ja.
Ja. Dazu dieser Wagen. Jetzt habe ich natürlich in meiner Not gesagt, entschuldigen Sie, ich bitte Sie herzlich, helfen Sie mir. Ich soll hier heute Stadionsprecher sein, aber ich war noch nie hier.
Das ist echt geil.
Da sagt er, oh, hoffentlich geht das gut, Sie waren noch nie hier, nein. Ja, wo geht der denn immer hin? Ja, gucken Sie mal, hier ist eine Feuerleiter, die ist heute noch da. Rostfrei gestrichen.
Das ist der Folgentitel.
Rostfrei gestrichen ist der Folgentitel.
Ja. Und dann das müssen Sie da müssen Sie mit einem Hüftschwung über diese Mauer und dann in der ersten. Es gibt keine Sprecherkabine. Es ist ein ganz normaler Platz. Nicht? Da an der Stirnwand des Türchens gab es nur einen einzigen Werbezug. Martini, dieser italienische Aperitivschnaps. Ja. Ne? Martini. Ich glaube, da sitzt der immer. Und dann zog der ab mit seiner Karre.
Und du hast das durchgezogen?
Ja. Ja, also das mit der Feuerleiter und mit dem Hüftschwung war damals noch kein Problem für mich. Das habe ich geschafft. Und dann saß ich auf diesem Platz. Es lag dort ein zerknülltes Metallmikrofon. Und auf den Lautsprechern plärrte Musik. Es war schon alles fürchterlich verrottet und verkommen.
Schalker halt.
Ja, es wurde dann
nichts mehr. Aber nicht über die Zähne von den Schalkern jetzt bitte reden.
Ja, da wurde auch nichts mehr repariert und erneuert, weil, was war am 4. August 73?
Oh, was waren da? Alex.
Ja, Freunde.
Parkstadion. War doch schon alles klar fürs Parkstadion.
Ja, klar, Parkstadion.
Da kam der rettende Ruf aus dem Hintergrund. Der Mann hat es gewusst.
Ich weiß nur, dass gerade der Bundesliga-Skandal am Start war, wo du gerade angefangen hast.
Da haben wir aber jetzt nicht abschweifen. Nicht abschweifen.
Jetzt hat er mir die Pointe vorweggenommen.
Richtig, du Arschloch.
Der Piet. Ja. Ja, also es war so, das war der Grund, dass da nichts mehr gemacht wurde. Ne? So, ich sitze jetzt da und habe das Mikrofon in die Hand genommen.
Der arme Mann in dem Moment.
Ja, volle Kalle. Oh,
und je mehr es auf 3:30 zuging, kamen die 30.000 auf ihre Plätze. Mhm. Und ich hatte am Ende das Gefühl, ich sitze da wie in einem Kanickelstall. So eng wurde das. Ne? Und was wird wohl passieren? Um 3:20 kam ein junger Hüpfer die Feuerleiter hoch, der hatte so einen Zettel in der Hand. Der suchte jetzt den Stadionsprecher. Den fand er nicht. Ja, wer macht das denn heute? Ja, ich. Da gab der mir den Zettel. Und jetzt kommt es. Was ich da gelesen habe, das hätte jedem Fußballfreund Glanz in die Augen verschafft. Sepp Maier.
Ah.
Georg Schwarzenbeck. Franz Beckenbauer, der mir am Arsch vorbeiging, Franz Beckenbauer. Den Namen hatte ich mal in der Zeitung gelesen, für mich völlig bedeutungslos.
Aber war kein Pferd.
Uli Hoeneß. Paul Breitner. Alle. Und Gerd Müller, diese bayerischen Legenden, spielten am 24. Februar 1973 gegen eine Schalker 1B-Elf. Warum? Herr Siebert wusste es ja schon. Die erste Mannschaft hatte 1971 ein Spiel verschoben in Bielefeld. Ja, für 43.000 Mark.
Oh, das war ja gelohnt, ey.
Das waren pro Nase. Nee, du hast es falsch verstanden. Du dachtest für jeden 43. Nein!
Ja.
Für die ganze Truppe 43.000, ja. Und das war pro Nase, ich glaube, 2.300.
Wow.
Für dich nochmal, das sind knapp 10.000 Kisten Oettinger. Damit du das auch weißt.
Ah,
ja, richtig.
Ja, und diese Geschichte war dann aufgefallen.
Ja.
Es waren alle gesperrt. Fischer, Abramczyk, Rüssmann, Fichtel. Einer hatte Glück, der hat in Bielefeld nicht gespielt bei der Schiebung. Da spielte ein gewisser Burdenski im Tor. Nein, der Mann, der nicht gespielt und auch nicht gesperrt war, war dann für mich sozusagen Ankerpunkt eines furchtbaren Openings.
Mhm. Ja, ja,
also zunächst mal habe ich plötzlich das Gefühl, die Musik hörte auf zu plärren. Und ich konnte so über die Barriere gucken, da sah ich junge Männer mit kurzen Hosen und bunten Leibchen. Da dachte ich mir, das müssten wahrscheinlich die Spieler sein. Das
bei dir, wo, in den Swingerclub, in den du immer gehst, Peter, ist
das
ähnlich.
Ja, 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 das war ja nicht ganz so schwer. Das,
unten ohne sind die dann aber.
Ja. Und dann kam mein Gedanke, was sage ich jetzt? Na, was ich auf der Rennbahn eigentlich immer sagte.
Jetzt.
Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da ging ein Raunen durch die Reihen. Ich spürte förmlich die Blicke.
Viel zu hoch gestochen.
Ja, und, verstehen die auch schon gar nicht.
Es war ebenso, also neue Stimme und meine sehr verehrten Damen und Herren, das hatte auf Schalke noch nie einer gesagt. Der Hans Schneider sagte immer, Achtung, Achtung, wenn er was anzusagen hatte. Bis Gott. Dahin war noch alles gut, ja. Aber dann kam der schlimmste anzunehmende GAU. Und hier jetzt für Sie die Mannschaftsaufstellung. Mit der Startnummer 1, Norbert Niekburg.
Startnummer 1.
Auf seinem Pferd, Peppermint Patty.
Das waren zwei Fehler in einem Satz. Normalerweise beginnt man ja als Stadionsprecher mit der Aufstellung
der gegnerischen Auswärtsmannschaft.
Der gegnerischen Mannschaft, ja. Also ich fing an mit Niekburg und mit der Startnummer. 30.000 Menschen haben hysterisch gelacht, weil eben keiner wusste, dass ich ein totaler Fußballlaie war und von der Pferderennbahn kam.
Ah.
Das ist der entscheidende Unterschied. Pferde haben Startnummern, Fußballer haben nur Nummern. So, und dieses Lachen, so alt ich werde es nie vergessen, war für mich wie ein Schuss mit dem Schweinebolzen zwischen die Hörner. Ja. Und sofort war bei mir alles klar. Heute bin ich hier. Hoffentlich komme ich gut raus, aber dann nie wieder hierhin.
Und
nie wieder hierhin. So, ich musste da nicht mehr viel sagen. Uli Hoeneß machte das 1:0 für die Bayern. Es war ungefähr so Mitte der 50er Minuten, 54., 55. Und dann ist ein kleines Wunder passiert. Das war für mich aber auch wieder sehr wichtig. Irgendwann hoch in den 80er Minuten kriegte ein Spieler unbeabsichtigt den Ball an den Hinterkopf.
Schalke halt.
Und von da aus fiel der Ball ins bayerische Tor. Endergebnis 1:1. Und dieser Spieler, der mir später nie wieder begegnet ist, hieß Peter Ehmke.
Wir grüßen.
Peter Ehmke. Ein sensationelles Ergebnis. Diese Schalke ja, B11 gegen diese großen Bayern. Und Günter Siebert, das ist meine Erklärung, war durch dieses Ergebnis so euphorisiert, dass Folgendes passiert ist. Ich habe die Leute wieder verabschiedet, habe noch ein bisschen gewartet, bis die Tribüne einigermaßen leer war. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Heimweg, ein erholsames Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Aber ohne mich, habe ich gedacht. Ja. Ohne mich. Und dann bin ich runter.
Treppe runter, geiler Hüftschwung.
Feuerleiter. Erstmal Hüftschwung, Mauer, Feuerleiter.
Rostfrei.
Ich komme unten.
Auerbach.
Ich komme unten an, auf dem kleinen Türchen.
Pass auf,
da kommt in dem Moment Günter Siebert aus der Schalker Spielerkabine. Und er war euphorisiert, weil das ein ganz wichtiger Punkt war gegen den Abstieg. Gegen den Abstieg. Er war schon 3-4 Meter an mir vorbei. Plötzlich dreht er sich um auf dem Absatz und sagt, sagen Sie mal, haben Sie nicht heute hier gesprochen? Ja, das war ich. Och, sagt er, das haben Sie aber nett gemacht. Wollen Sie das nicht immer machen? Ich sage, Herr Siebert, völlig ausgeschlossen. Sie haben hier den Herrn Schneider, das kommt für mich nicht in Frage. Der Schneider, sagt er, der kann ja gar nicht richtig sprechen. Dann ist bloß so ein Fußballfan, der kriegt jetzt von mir eine Dauerkarte. Da ist er ja immer dabei und Sie machen das. Nee, Herr Siebert, das mache ich nicht. Ja, aber jetzt kommt es. Da hat er mich verhaftet. Da sagt er, doch, sagt er, Sie machen das. Sie kriegen auch Honorar.
als erster Stadionsprecher ja, überhaupt.
Wie willst du dich gegen Honorar verteidigen?
Da kannst du nichts machen. Ne?
Geht ja nicht. Und ich bin heute noch sehr sicher, die Kollegen in den anderen 17 Stadien, die hätten alle noch Geld mitgebracht.
Dass die mit...
Nur dafür, dass sie da hätten quasseln dürfen. Jetzt sagt der Honorar, da stand ich an der Wand, habe ich gesagt, Herr Siebert, wenn Sie mit dem Hans Schneider reden und der ist damit einverstanden, ich mache das schon, Sie hören von mir. War der weg. Am nächsten Tag kam ich auf die Rennbahn und das ist wirklich erstaunlich bis heute. Der Schneider ist mir vor Erleichterung um den Krass. Hals gefallen.
Und das war jetzt, so ist es genauso passiert und du hast es so erzählt, als wenn es gerade erst passiert. Du hast dich so gut daran erinnert und das wird dir auch nie wieder aus dem Kopf rausgehen wahrscheinlich.
Ja, also absolut nicht. Ich weiß ja sogar noch, was es gab für einen Honorar.
Ah, ja,
auch
jo.
Nicht die Welt, aber 150 Mark.
Aber keine Kohle, ne? Für so ein Warmmachen hast du keine Kohle gekriegt. Wie jetzt, wenn
ja, aber bei 150 Mark, da kannst du jeden Monat 75 Euro noch verbrennen.
Ja,
das war viel Geld damals.
Das war für mich Euro. Schon, ich war ja wieder Student, wie gesagt, das war schon eine kleine Hilfe, da konnte ich schon eine Woche von leben, von 150. Ja, ne? Ja, also so ist das alles angefangen und dann war ja im Sommer der Umzug in das neu erbaute Parkstadion, schöne große Kabine, moderne Technik, ja. Und da war schon. Und dann waren die Erstspieler wieder alle befreit von der Sperrung, konnten alle wieder spielen. Und ich glaube noch bis heute, eine viel bessere Mannschaft hatte Schalke nicht.
Also da ging im Prinzip, wir haben jetzt so ein bisschen, wir haben jetzt so ein bisschen über Werner Hansch erfahren, wie bist du da hingekommen? Unfreiwillig.
Und wir haben jetzt noch 8 Fragen.
Und wir haben, also, genau, aber wir wissen jetzt, wie du zum Sport gekommen bist, wie es passiert ist. Mega interessant. Du hast uns voll abgeholt. Hier waren alle, glaube ich, völlig gefesselt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich wie immer jetzt einmal pinkeln muss und wir jetzt in die Pause gehen.
Kannst du das nicht runterschlucken?
Das geht nicht. Ich habe aber so einen Stadionfreund. Ich kann pinkeln und meine Wade wird warm.
So. Das kannst du machen.
Den habe ich heute nur nicht um. Und dann gehen wir jetzt gleich kurz in die Pause und dann geht es ans richtig Eingemachte.
Machen wir auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, lass uns einfach eine Pause gehen, einmal kurz noch die Gläser wieder auffüllen.
Machen wir.
Nochmal, wir geben jetzt mal unserem Publikum die Möglichkeit, eine kurze hier Sprachnachricht an den Mikros zu machen. Wenn sie Bock haben, können sie was dazu sagen. Dann hört ihr jetzt irgendwelche Leute, die ihr nicht kennt.
Genau.
Und wahrscheinlich danach auch nie wieder hören werdet. Ja, wir gucken mal.
Ja, wer wäre dann Schalker?
Ja, genau. Ja, gut. Und über die beste Eisdiele in Bottrop reden wir ganz am Ende, weil wir müssen erst nochmal fragen, ist er immer neutral geblieben?
Boah, wir haben noch viel. Also ich habe noch einige sportliche Fragen und natürlich auch über dann, das ist natürlich auch Thema heute, wir werden natürlich auch über die Spielsucht sprechen und das alles nach der Pause.
Nach der Werbung hätte ich fast gesagt.
Macht, was ihr wollt, ich bleib hier sitzen.
So. Sehr gut, bis gleich.
Bis gleich.
War wirklich eine geniale Einladung, geniale Sendung mit Werner Hansch. Sensationell, Hut ab vor dem Mann. Die Stimme, der würde heute noch Bundesligaspiele ohne alles übertragen können. Super, kam total klasse rüber, den würdest du alles glauben, also wirklich geil.
Hör mal, ich wollte euch nochmal sagen, danke für echt diesen geilen Abend. Ich hätte dem Werner Hansch noch echt 5 Stunden zuhören können. Also da war ja wirklich alles mit bei, da war ja Emotionalität, ja, eine Emotionalität war es kaum noch zu toppen. Vieles wusste ich gar nicht. Also das war wirklich ergreifend, spannend. Da war alles mit drin. Also perfekte Folge. Nochmal danke für die Chance, das mitbekommen zu können. Großen Respekt an euch, wie ihr das macht. Ich bin echt ultimativer Fan seit kurzem. Lieben Gruß.
Das war der erste Teil unserer sehr, sehr langen Folge wahrscheinlich.
Ey, das war so krass. Piet sagt gerade in der Pause, Werner, du hast das nicht mitbekommen. Da sagt der Piet zu mir, ich hatte zweimal das Gefühl, ich muss jetzt klatschen.
Ja, richtig. Aber wie
aber
gesagt.
Aber er hat es ja nicht gemacht, verflixt.
Hat er nicht. Ja, das mache ich nächste Mal.
Hätte ich mir doch auch gut getan.
Ja, das stimmt. Das ist als Balsam für die Seele. Aber jetzt haben wir schon mal gehört, wie du überhaupt zu der Moderation gekommen bist. Und jetzt wollen wir auch noch mal ein paar Infos haben von dir und ein paar Eindrücke, die wir so während deiner Zeit als Sportmoderator, was da so bei dir abgegangen ist. Und wir haben ja schon mit festgestellt, du bist so ein also Schalke ist so dein Verein gewesen. Warst du schon immer in deinem ganzen Leben immer schon so sprachgewandt? Sind die ganzen Sachen, die du dir da rausgehauen hast, deine ganzen Zitate oder diese ganzen berühmten Aussprachen, die du gemacht hast, sind die einfach so aus der Hüfte gekommen oder hast du die vorher vorbereitet?
Gute Frage.
Also man kann sowas nicht vorbereiten. Ich bin ja oft gefragt worden von jungen Leuten später, nicht? Wir dürfen aber diesen Schritt nicht übersehen. Noch bin ich ja Stadionsprecher. Mhm. Aber wie kam ich denn zu den großen Medien? So. Wie kam ich zum Rundfunk? Ja. Wie kam ich dann zum Fernsehen, Leute? Das ist ja ganz wichtig. Ne? Ist ja auch alles verrückt.
Wurdest du ins Taxi geschubst und weitergefahren?
Ja, so ungefähr war es ja auch. Ne? Ungefähr war es ja auch. Es war wieder, fing wieder in Gelsenkirchen an. Es war ein Renntag, ganz normaler Donnerstag im Spätherbst 1978. Das heißt, 5 Jahre war ich sozusagen im Ornat von Schalke dort am Mikrofon. Und da waren wieder Rennen, Donnerstagabend. Vormittags kommt die große Kunde. Heute macht der legendäre WDR-Sportchef mit seiner gesamten Redaktion einen Betriebsausflug auf die Rennbahn nach Gelsenkirchen. Ja, du lieber Gott nochmal. Hektik brach los. Im Keller wurde gesucht. Der letzte Fetzen von rotem Teppich, den man finden konnte, der wurde aufgebügelt und ausgerollt. Ja, und dann war es soweit. Um 18 Uhr kam Kurt Brumme, ein Freund von legeren Trenchcoats, ja. Vorneweg marschierte er und hinterdrein die ganze Redaktion, Sekretärinnen, Eddie Körper, Dietmar Schott und wie die anderen alle hießen, im Gefolge. Ja, der wurde da rumgeführt, ich sag mal, der kriegte Puderzucker in den Hintern geblasen. Ne? Und irgendwann stand er da, wo ich auf dem höchsten Punkt der Tribüne saß und die Pferderennen kommentierte. Das war immer noch mein Job. Obwohl ich, muss ich kurz zwischenblenden, 76 mein Studium vollendete in Bochum. Aha. Politik und Soziologie.
Warte kurz. Also war Moment. Also war Geschichte.
Wenn ihr es nicht weiter sagt, ja, ich bin Diplom-Sozialwissenschaftler, ein Titel, den ich nie gebrauche, weil er brotlos ist. Und ich hatte wirklich ein tolles Examen, habe mich überall beworben. Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, ARD, ZDF, kriegte schöne Antwort. Sehr gefällige Bewerbung. Im Moment leider keine Stelle. Wir legen sie auf Halde. Da liege ich heute.
Aber du hast dich, also du hast dich beworben.
Ich habe mich beworben, okay. Ja. Und weil hinter mir keiner stand, kein Onkel und kein naher Freund, der mich hätte mal so einen kleinen Schub, verstehst du, von hinten geben können. Durch so einen Türspalt.
Also Vitamin B fehlte.
Ja, hatte ich ja nicht. Ne? Der Bergmannssohn aus Recklinghausen Süd konnte damit nicht aufwarten. Liege ich auf Halde. Heute immer noch. Und jetzt aber kommt der Brumme. Der steht hinter mir. Für mich war das ja Routine. Ich habe die Pferde so aus dem Ärmel gezogen. Ich glaube, ich hätte sie auch mit verbundenen Augen erkannt. Nur am Hufschlag. Aber einer, der das noch nicht so erlebt hatte wie der Brummel, der war zumindest beeindruckt. Die Pferde waren im Ziel. Da sagt er, sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich? Sie haben ja nicht mal ein Fernglas. Wie erkennen Sie die Pferde da hinten in der Kurve und dann noch in der richtigen Reihenfolge? Da habe ich einen Scherz versucht, habe gesagt, Herr Brumme, meistens rate ich. Da sagt er, erzählen Sie mal keinen Blödsinn, ich komme gleich nochmal wieder. Halbe Stunde Pause zwischen den Rennen. Steht er wieder hinter mir. The same procedure. Die Pferde im Ziel, da guckt er so von oben runter, mit so einem leicht zynischen Lächeln. Hören Sie mal, ich habe mich gerade ein bisschen über Sie erkundigt. Sie sind doch auch Stadionsprecher bei Schalke. Ich sage ja seit 5 Jahren mittlerweile. Da sagt er, da haben Sie doch bestimmt ein bisschen Ahnung vom Fußball. Naja, vielleicht ein bisschen mittlerweile.
Ich kenne die Startnummern, hat er gesagt. Ich kenne alle Startnummern.
Ja, ein bisschen. Da holt er sein Portemonnaie aus der Tasche, zieht eine Visitenkarte raus und legt die so neben mich auf dem Tisch, wo das Mikrofon stand. Dann sagt er zu mir, hören Sie mal, das mache ich nicht sehr oft im Leben. Aber heute, ich gebe Ihnen mal einen guten Rat. Sie haben eine fantastische Stimme. Sie sollten sich bei mir bewerben. Ich kann sie gebrauchen. Auf Wiedersehen, war der weg. Nicht Halde, Ich kann sie gebrauchen, stell dir
mal vor. Das ist schon mal gut.
Diese Visitenkarte habe ich 14 Tage lang genommen, wie eine Reliquie. Rundfunk, das ist etwas Überirdisches, das schaffst du nie.
Hast du echt so gezweifelt an dir?
Todsicher gezweifelt. Das schaffe ich nicht, nein. Aber nach 3 Wochen, da war meine Neugier größer als meine Angst. Ich habe den Brummel geschrieben und 3 Wochen später war ich zum ersten Mal auf dem Sender. Das kann ich wieder nicht vergessen.
Welcher Sender war das?
WDR.
WDR.
4. Also 3 Wochen später nach dieser Szene, ich kann sie gebrauchen, sitze ich in Münster. Ein regenverhangener Samstag, 2. Liga. Preußen Münster mit Werner Biskup als Trainer. Gegen Bayer 04 Leverkusen. Es war das Jahr, in dem Leverkusen in die Bundesliga aufstieg, wo sie ja immer noch mit großem Erfolg eigentlich spielen. Mein erster Einsatz. Der Brumme ging natürlich zunächst mal durch die 1. Liga. Das war die Generation Heribert Fassbender. Armin Haufe, ganz toller Kollege, tot inzwischen, schon etliche Jahre. Dann der Manni Breukmann. Das war damals der Jüngste in der Truppe. Und dann sagt er so, nun gehen wir mal in die 2. Liga. Da spielt ja heute Leverkusen in Münster. Und wenn die aufsteigen wollen, dann müssten sie eigentlich, verstehst du, und ich weiß noch, ich saß da und ich spürte, je mehr der sprach, desto mehr wurde bei mir alles steif und fest.
Weil du als Neuling da gesessen
hast. Ja, weil ich ja wusste, wenn der aufhört, muss ich anfangen. Mhm. Und was du dann brauchst als Neuling, ach, ein schöner Abschlag auf die rechte Außenbahn. Ach, elegant angenommen. Ja, den genau Ball sowas. Mit der Brust gleich runtergeleitet in den Lauf. Und jetzt ist er schon in der gegnerischen Hälfte. Und jetzt kommt ihm ein Verteidiger entgegen. Das Dribbling, ja, und die Flanke, jetzt müsste sie kommen. Und sie kommt auch. Kopfball, Tor oder kein Tor. Sehr gut.
Ja, absolut.
Ich muss leider sagen, ihr wart dann 2 Sekunden zu spät mit dem Applaus. Ob das Tor dann fällt, ist dann schon gar nicht.
Das ist wirklich egal.
Ich kann diesen Tag nicht vergessen. 4. November 78.
Gibt viele von solchen Tagen, ne?
Es ist kein Tor gefallen. Aber es gab 4 rote Karten. Also was ich gesehen habe, waren nur Spieler, die sich anmachten. Rudelbildung. Jan Redelfs hieß der Schiri. Das war so eine Figur wie der alte Pauli. Sie müssen sich doch noch erinnern an den Pauli aus Gladbach.
Dein Schwiegervater.
Ja, der damals diesen Beißversuch mit Schumacher hatte, nicht wahr, wo sie sich so gegenüberstand mit beiden Nasen. Das war der Pauli. Der andere war genauso ein Typ. Redelfs aus Hannover. 4 rote Karten, stell dir vor. Das habe ich gesehen bei meinem Radiodebüt. Ich war durchgeschwitzt, vom Kopf bis in die Zehen.
Ist man dann auch wirklich, wenn man moderiert hat, dann ist man komplett fertig, körperlich.
Es war nichts,
ne,
mehr zu retten. Ich bin runtergelaufen nach dem letzten Einsatz. Die Tribüne runtergelaufen, kam am Ü-Wagen vorbei. Da sagt der Toningenieur zu mir, Hans, was ist denn mit Ihnen? Da sprechen Sie mich gar nicht an. Ich muss sofort nach Hause in die Wanne. Wir sehen uns wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Ja, ich habe kein Auge zugemacht an dem Wochenende, weil ich wusste, am Montag ruft der große Brummer an. Der rief auch an. Ach, junger Kollege, es war ja furchtbar, diese ständige Anmache da von diesen Idioten und dann diese Rudelbildung. Das hat man ja lange nicht erlebt und da müssen Sie doch mal drauf aufpassen. Und hier, das war noch nicht so in Ordnung und das noch, dann habe ich zu Hause schon angefangen zu flennen. Weil ich dachte, jetzt wird er gleich sagen, na, wir haben es mal versucht, aber es hat nicht gereicht für den Rundfunk.
Also hattest du aber da schon den Ehrgeiz zu sagen, ich würde das gerne öfter machen?
Ja, und da kommt am Ende der Brummer und sagt, mit dem erlösenden Schlusswort, dann fahren Sie nächste Woche mal nach Uerdingen.
Ah.
Da spielt Schalke 04 Und da kennen sie sich ja ein bisschen besser.
Sehr gut.
Das war der Beginn von 14 wunderbaren Jahren beim Hörfunk. Ich sage es heute noch, es gibt nichts Schöneres als Hörfunk. Verstehst du? Weil, wenn du da stehst, heute haben die Radiosingvögel ja alle auch schon Monitoren. Das gab es zu meiner Zeit nicht.
Burkhard Huber auch?
Der hat mit Sicherheit einen Monitor, ganz bestimmt. Ne? So werden die heute ausgestattet. Die können also alles noch dreimal angucken und so. Und bei mir gab es das zu der Zeit überhaupt nicht. Wir standen da nur mit dem Boostermann in der Hand. Und wenn da was abgeht, dann musst du als Reporter alles im Blick haben. Du musst, worauf es ankommt, ist erstens dein Auge, deine Stimme, deine Sprache, Sprachwitz, Ironie ist wichtig. Weil je mehr es dir gelingt, von solchen Faktoren in eine Reportage reinzubringen, desto bunter sind die Bilder, die im Kopf des Hörers entstehen.
Du bringst es auf den Punkt. Und das ist genau das, Stimme, Sprachwitz, alles, wofür du stehst oder standest. Es ist jetzt so, damit die Folge nicht gleich 3 Stunden dauert, würde ich gerne einfach noch mal ein Stück weitergehen. Pass auf, du bist aus dem Rundfunk raus, warst dann im TV, bei RAN, ne, warst richtig. Kommentator.
Ja.
So, und jetzt, Werner Hans steht für mich persönlich wirklich für eine prägnante Stimme, ne, die du immer wieder erkennst, für Sprachwitz. Wir haben, Piet und ich, als wir die teilweise die deine Zitate oder was du gesagt hast, vorgelesen haben, Tränen gelacht. Ist es schon so, dass du das machst du doch nicht spontan? Du kannst mir doch nicht sagen, dass du da sitzt und dann über einen Van Nistelrooy einen raushaust und hast dich vorher nicht vorbereitet.
Du kannst deine Sprache nur bilden auf einem Weg. Lesen. Lesen.
Das ist
du musst raus, Alex. Viel lesen.
Kann ich lesen.
Und da setzen sich Sprachbilder fest. Und dann musst du es, wenn es mal passt, wieder rausholen. Was meinst du, wie oft ich daneben gelegen habe? Ich hatte später in meiner Zeit bei RAN Sat.1 Fußball, ich war Chefkommentator, in meiner Konsole im Auto immer Kassetten mit klassischer Musik. Rachmaninow, zweites und drittes Klavierkonzert.
Gesundheit.
Dann habe ich mir die reingelegt. Und zu der Musik sah ich alle meine Bilder, die ich zum Beispiel an einem normalen Samstag, bist du ja in der Sendung von RAN, da sind ja noch 7 andere Kollegen, ne? Also, und innerhalb dieser Sendung bist du dann drin, mit 10, 11 oder 12 Minuten, je nachdem. Alle diese Bilder meines Berichtes sind in meinem Hinterkopf wieder hochgestiegen. Und dazu auch das, was ich dazu gesagt hatte. Und was meinst du, wie oft ich da saß und dachte, du Hornochse, wie konntest du auf diese Bilder, diesen Satz
sagen? Das ist auch so eine Frage. Hattest du schon mal so einen richtigen Blackout für dich, wo du gar nicht mehr wusstest, was du jetzt zu sagen ist? Oder gab es sowas noch nicht bei dir?
Man guckt ja manchmal Fußball und der Kommentator sagt einfach eine Minute nichts. Da denkst du, hey, was ist mit ihm?
Ja, aber in der Regel, sage ich dir, sagen Fußballkommentatoren viel zu viel. Das Pause machen ist die große Kunst beim Live-Kommentar.
Ja.
Da musst du mal drauf achten.
Jetzt einfach mal, um dich aus deiner Komfortzone so ein bisschen rauszuholen, jetzt mal wirklich eine Frage, die mich interessiert.
Jetzt kommt's.
Also als Kommentator, Marcel Reif war ja immer so ein bisschen prädestiniert dazu, dass der halt einfach, pro Bayern und gegen Ruhr, ist auch egal. Ist es denn so, dass du als Kommentator, ist es dir schwer gefallen, neutral immer zu bleiben? Also auch, oder während des Spiels, du entwickelst eine Antipathie. Ich sag mal, Deutschland spielt gegen Italien und die Italiener liegen wieder nur am Boden und muss als Kommentator, denkst du dir, dieser Ficker, da liegt er wieder. Aber darfst das ja nicht sagen. Ist das schwer, da die Faust mal in eine Tasche zu machen? Oder wie fühlt sich sowas an? Du hast ja auch Emotionen.
Also ich habe natürlich auch Emotionen. Es ist ja, also ich sag mal, dieses Beispiel ist für mich bestimmt total typisch, dieser 21. Mai in Mailand. Ne? Also mit dem Wilmots schießt den letzten Elber. Ja. Da stand es 4-2 für Schalke. Schalke hat das Ding. So. Und normalerweise in so einem Moment jubelst du als deutscher Reporter.
Natürlich.
Auch. Darfst du doch, oder nicht?
Ich habe nicht gejubelt, Leute. Ich habe in diesem Moment plötzlich einen Rückschluss vollzogen in meinem Hinterkopf. Natürlich nicht bewusst gewollt, aber es hat sich so eingestellt. Ich habe in dem Moment gedacht an den 24. Februar 1973. Das war ja fast 25 Jahre her, wenn du es nicht auf den Tag genau nimmst. 21. Mai 97 zum 24. Februar 73, ja. Und da fiel mir ein, da hat alles angefangen. Und jetzt sitze ich hier und bin dabei, wenn dieser Club mit dieser Mannschaft den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte erzielt. Ich wurde immer ruhiger.
Aber guck mal, wo wir Weltmeister wurden, als die Flanke kam, dieser Kommentar, Götze, mach ihn, er macht ihn. So, mach ihn, also da sind, da müssen doch Emotionen entstehen für die deutsche Mannschaft. Ja, egal, ob jetzt in der Champions League, in der Europa League.
Natürlich, natürlich.
Und da, es kann doch nicht, dich doch, oder nicht?
Das ist vollkommen legitim. Ich war ja da schon nicht mehr dabei mit Götze, das ist ja viel später gewesen. Natürlich darf man das auch als Reporter, es ist ja auch nicht zu übersehen.
In anderen Ländern rasten ja völlig aus.
Wenn die deutsche Mannschaft scheiße spielt, kriegen ja die Reporter auch einen großen Teil ihrer Kritik mit.
Ne? Ja, so.
Dann waren sie eben auch scheiße, das ist so. Ja, also Reporter, um das mal hier zu sagen, liegen sowieso in Klischeekisten. Ne? Also ich habe zum Beispiel einmal, ich habe die meisten Live-Spiele bei RAN kommentiert, weil ich, wie gesagt, Chefkommentator war. Und da waren eben oft Spiele Dortmund gegen Bayern. Da habe ich mir in einem Fall mal die Zuschauerpost schicken lassen von der Presseabteilung. Ja, das waren so ungefähr 250, 260 Briefe. Und die habe ich dann sortiert. Ne? Gegen Hansch, gegen Hansch, gegen Hansch, für Hansch und manche so mittendrin. Muss man natürlich Folgendes zu sagen. Ein Mensch, der zu Hause auf der Couch sitzt und sich ein Fußballspiel anguckt im Fernsehen, der wird ja in aller Regel nicht dem Sender schreiben. Nein. Auch wenn er sich ärgert. Das passiert ja nur in den seltensten Fällen.
War in Deutschland, glaube ich, alles.
Dann habe ich die Briefe sortiert und habe mir zwei rausgefischt. Der eine schrieb, sehr geehrter Herr Hansch, normalerweise lieben wir Ihre Kommentare in Bayern. Aber diesmal hatten wir das Gefühl, Sie stehen bei Borussia Dortmund auf der Lohnliste.
Oh je. Ja, völlig zu Recht.
Ja, dann schämen Sie sich was.
Okay.
Hochachtungsvoll.
Aber wenigstens hochachtungsvoll.
Ja. Und der andere schrieb, lieber Herr Hansch, willkommen im Pott. Sie sind doch ein Typ auf dem Pott. Aber diesmal hatten wir das Gefühl, Sie wollen sich beim FC Bayern als Pressesprecher bewerben.
Also sehr subjektive Aussagen halt. Machst du falsch.
Diese beiden Briefe habe ich so genommen und gegeneinander gehalten. Da habe ich gedacht, kann es vielleicht passiert sein, dass ich zweimal gesprochen habe? Das konnte ich bei einer Jahr Überlegung aber ausschließen. Nee, Leute, ist ganz was anderes.
Richtig. Du kannst es nie allen recht machen, das ist Fakt.
Ihr könnt nehmen, was ihr wollt im Medienbereich. Ein großer Teil der Menschen, der dazuhört, hört immer das, was sie hören wollen.
Das ist generell, stimmt, hast du völlig recht. Und was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir schließen mit einer sehr, sehr schönen Sache die Sportmoderation, deinen Werdegang so ab. Und zwar haben wir uns ein paar Kommentare von dir rausgesucht.
Das ist eigentlich relativ cool, dass wir damit jetzt abschließen, weil wir nach dem Quiz natürlich dann auch noch...
Genau, einmal kurz auf ein anderes Thema in deinem Leben zu sprechen kommen. Aber wir haben immer ein Spiel, wie viel Bottrop bist du? Und heute suchen der Alex und ich uns jeweils einen Zuschauer aus unserem Publikum aus.
Das ist eine Premiere, weil wir natürlich nicht sagen, wir spielen jetzt nicht mit Werner Hansch, wie viel Bottrop bist du?
Nein, der Werner sagt nur, welcher Kommentar dann nachher von ihm war, wenn die beiden schon ausgesucht haben. Und hast du dich schon entschieden, Alex, wer spielen soll?
Tatsächlich, also ich würde für wie viel Bottrop bist du mein Coach, mein Ex-Coach nehmen, den Hartwig Jondral, weil der immer eine große Fresse hat und ich hoffe, der wird heute einfach mal des Besseren belehrt. Demnach nehme ich den Hartwig mit rein. Und gegen wen soll der Hartwig spielen, Piet?
Also ich würde mich auch freuen, der Kleinste mit der größten Schnauze, der Bayern-Fan, der kommt jetzt nach vorne, der Sebo. Und ich sag mal Applaus und wir machen das Mikro fertig. Wir starten jetzt unser Spiel
Der Podcast präsentiert: Wie viel Bottrop bist du?
Heute heißt es Hansch-Zitat oder Podcast-Zitat.
Und wie viel Werner bist du, können wir heute auch sagen. Der Werner überwacht die ganze Angelegenheit. Ja. Und wir haben 7 Werner-Hansch-Zitate rausgesucht. Ihr beide A und B Zettel in der Hand. Entscheidet euch dann gleich für die Antwort und wir gucken dann einfach, wer von euch beiden richtig ist. Spielen einmal für mich, spielt einmal der Sebastian Eichhorn, der Sebo.
Genau, für mich spielt mein Coach Hartwig Jondral und der Verlierer muss natürlich
100 Euro ins Botschwein schmeißen. Ja, so.
10, aber da der Hartwig Beamter ist, 100.
So, wenn ihr gleich angesprochen werdet und euch auch mal, dann müsst ihr ein bisschen näher zum Mikro kommen. Ne? Also ihr müsst euch fast mit den Lippen da berühren.
Wir starten mit
Wie viel
Bottrop bist du? Hansch-Zitat oder vom Bottrop?
Genau, soll ich anfangen? Fange ich an. Okay, ich habe jetzt 2 Zitate. 1 ist von Werner Hansch. Wenn das Spiel Ihnen den Atem raubt, rauchen Sie besser keine mehr. Oder wenn Sie dieses Spiel atemberaubend finden, haben Sie es an den Bronchien. A oder B?
Hartwig.
Der Hartwig nimmt A, der Sebo nimmt B und es ist A. Wenn Sie dieses Spiel atemberaubend finden, haben Sie es an den Bronchien. Der Hartwig geht 1-0 in Führung. Alex, du bist dran.
Warte mal, ich muss das mal kurz hier.
Ist richtig, ne? Weißt du das Spiel noch? Bei wem du es gesagt hast? Weißt du nicht mehr. Aber, okay. Ja. Aber ein sehr, sehr, sehr guter Kommentar auf jeden Fall. So, Alex.
2. Zitat. A. Die einzige Schwäche von Van Nistelrooy ist seine Kopfballstärke. Oder B. Die einzige Schwäche von Van Nistelrooy ist sein starker Drang zum Tor.
A oder B.
Was ist das Zitat von Werner Hansch?
Der Sebo nimmt B. Und es ist schon wieder A.
Tatsächlich.
Ist, ich habe mir einen guten ausgesucht hier.
Ja. 0-2 für Team Hübsch.
Champions League.
Jondal Teichert. Weißt du noch, welches Spiel das war?
Champions League.
Mensch.
Ja, also das Spiel war in Stuttgart und der VfB spielte, glaube ich, Magath war Trainer in der Champions League.
Wo war Van Nistelrooy da zu dem Zeitpunkt? Weißt du noch?
Das weiß ich nicht mehr genau.
Ne. Okay. Sebo, komm mal ganz kurz ans Mikro. Jetzt holst du auf, ne?
Ja, ich habe das Spiel bis jetzt nicht verstanden.
Okay.
Aber jetzt, ich bin drin.
Okay.
Also du musst im Prinzip
Komm mal jetzt auf, der hat dich doch jetzt schon wieder verarscht.
Aber er ist doch auf der Rhein-Baden-Werkstatt. Er braucht ein bisschen mehr Zeit.
Okay, gut. Nächstes Zitat. Früher war es ein Privileg, einen schlechten Geschmack zu haben. Heute hat ihn jeder. Oder früher hatten wir zwar auch schlechten Geschmack, aber heute schmeckt dir ja gar nichts mehr.
Was hat Werner Hansch gesagt?
A oder B? Ihr sagt B, das war ein Metzen, das war leider kein Hansch. Das erste, früher war es ein Privileg, einen schlechten Geschmack zu haben, heute hat ihn jeder. Das war Werner Hansch, immer noch 2-2.
Aber du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, Werner, wann du sowas gesagt hast, ne? Ist auch okay.
2-0.
Immer noch. 2-0 für Hartwig, Jondral und Teichert. So, Zitat Nummer 4. Wir stellen Fragen, fertig. Die Antworten irritieren uns nur. Oder wir stellen Fragen, ohne uns durch die Antworten irritieren zu lassen. Was hat Werner Hansch gesagt?
A und B. Und damit
Verkürzt.
Der Sebo.
1-2. Werner Hansch hat gesagt, wir stellen Fragen, ohne uns durch die Antworten irritieren zu lassen.
Und jetzt kommt auch noch einer, ein richtig guter.
Aber du warst echt oft auch sehr lyrisch unterwegs, ne?
Ja, jetzt wart mal ab.
Der Dieb.
Jetzt kommt der Nächste. Nein, meine Damen und Herren, wir sind hier nicht beim Damenhalmer. Hier bewegt sich wirklich nichts. Oder, nein, liebe Zuschauer, das ist keine Zeitlupe. Der läuft wirklich so langsam.
Werner, was hast du gesagt?
B.
Das war richtig. Carsten Behron, oder?
Sehr gut. Dann haben wir 3-2. Der Sebo hat
3-1.
Nee, 3-2.
Ihr habt ja beide B gezeigt.
War
nicht der Ausgleich? Ja, nein, er hat gleich gezeigt.
Er hat auch B gezeigt. 3-2.
So, Zitat Nummer 6. Ja, welches Zitat stammt von Werner Hansch? A. Diese Mannschaft ist nun, ich will nicht sagen tot, aber leblos. Oder B. Diese Mannschaft ist mehr oder weniger eher leblos, um nicht tot sagen zu müssen.
Ah, beide richtig. Und 4-3 für den Hartwig. Es geht auf die letzte, aufs letzte Zitat.
Jetzt kann Ausgleich. Jetzt kann der Sebo, wenn überhaupt, nur noch ausgleichen.
Okay, dann geht's jetzt los. Vielleicht, wenn die Leute aufgepasst haben.
Das Schlimme ist, wir haben keine.
Ich habe wie hoch ist Eiffelturm denn noch? Ja. Kommentar. Es war ein typisches Eintopfspiel, ein früher Treffer und dann nur noch alles durcheinander. Oder es war ein Sandwichspiel, ein frühes und ein spätes Tor, dazwischen viel Gehacktes.
Windung B.
Und damit gewinnt der Hartwig mit 5-3. Das war nämlich richtig. Es war ein Sandwichspiel, ein frühes und ein spätes Tor, dazwischen viel Gehacktes. Hervorragend und geile Kommentare. Danke, dass ihr mitgekriegt habt. Der Gewinner, wie fühlst du dich jetzt gerade als Gewinner?
Also wie vorher auch noch zwei dunkle Bottropper und dann...
Ist eh alles egal. Ne? Okay. Sebo, vielen Dank, dass du auch mitgespielt hast.
Ja,
aber als Bayern 100 Euro leichter.
Ja, war stets bemüht und die Teilnehmerurkunde kriegst du gleich am Ausgang.
Okay, schön. Ihr dürft wieder auf eure Plätze nach hinten.
Also, während ihr das Spiel jetzt gemacht habt, da muss ich sagen, ist mir noch ein sehr schönes Bild eingefallen, es wurde mir aufgezwungen,
fertig. Ja.
Es war ein Spiel, Borussia Dortmund im eigenen Stadion gegen den großen FC Bayern.
Warum München. Aufgezwungen?
Ja, wurde mir aufgezwungen, durch den Regisseur. Also,
du wolltest also
es
nicht
war ein totales Regenspiel. Nach jedem Zweikampf flutschten die Spieler über den Rasen wie Bergleute auf dem Arschleder, auf Deutsch gesagt.
Ja.
Und
vom kleinen Bergmann noch.
Der Torraum war natürlich aufgeweicht und ich sehe noch, vor allen Dingen bei Bayern spielte, das war glaube ich länger nach Sepp Maier, ein gewisser Aumann.
Mhm.
Raimund Aumann. Raimund Aumann hieß der. Michael Zorc schießt auf das Bayern-Tor einen Flachschuss. Der Aumann muss runter. Und der haut sich richtig in so eine Lache, so richtig in die Pampe rein. Ne? Jo. Und jetzt kommt es. Der steht auf, da zeigt mir der Regisseur folgendes Bild. Der Aumann steht, ich muss jetzt mal leider aufstehen.
Kannst du? Passt er mit deinen Kopfhörern hier?
Ja, da steht der Aumann so, als ob er sich in die Hosen gemacht hätte. Und der ganze Schlamm läuft so an ihm runter. Und als ich dieses Bild sehe in Zeitlupe, habe ich gesagt, ja, liebe Zuschauer, wenn der Aumann sich nach dem Spiel gleich in der Kabine auf eine Heizung setzt, muss er sich anschließend mit dem Hammer umziehen.
Ja, ist richtig.
Aber sowas kommt spontan.
Das, ja, absolut, das kannst du ja nicht vorbereiten. Ja,
das Talent. Ist so. Ne? Das sind so deine Moderations... Was war dein letztes Spiel, was du gemacht hast, offiziell, was du moderiert hast?
Ja,
hast?
Daran möchte ich am liebsten gar nicht mehr denken. Es war ein... im Jahre 2006 ein Champions-League-Finale in Paris.
Porto hat gewonnen?
Arsenal London gegen FC Barcelona.
Ah, ne, okay.
Arsenal London spielte mit Jens Lehmann im Tor, da war der damals. Mhm. Das Spiel hatte mich schon gar nicht mehr interessiert, weil in der Vorbereitung sitzt du unten in den Katakomben, suchst dir einen ruhigen Platz und gehst deine Unterlagen nochmal durch. Und plötzlich reißt einer die Tür auf und sagt, hast du schon gehört? Ich sage, was denn? Rudi Assauer ist entlassen. Es war am 17. Mai 2006. Das hatte ich natürlich noch nicht gehört.
Wäre auch besser, wenn du nicht gehört hättest bis nach Abpfiff.
Lehmann spielte 19 Minuten im Tor. Dann wurde er vom Platz gestellt, weil er außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand gespielt und noch einen Spanier zu Fall gebracht hat.
Ja, wenn dann alles, ne?
Gewonnen hat dann Barcelona mit 2-1. Für mich wirklich war gar nicht mehr wichtig. Das ging mir nicht mehr aus dem Kopf.
Die Rudi-Geschichte war die wichtige.
Am nächsten Tag waren wir wieder zu Hause. Ich musste natürlich sofort zum Rudi hin. Und da stand er noch mit der Schauspielerin, mit der Frau Tomalla an seiner Seite. Und die haben natürlich in jede Kamera Legenden erzählt. Ne? Die haben, es war also da im Aufsichtsrat sind ein paar Leute, die waren heiß auf meinen Job. Und der Tönnies hat denen nachgegeben.
Mhm.
Da bin ich zum Tönnies hin und habe gesagt, Clemens, kann denn das da wahr sein? Da sagt er, wenn du die Wahrheit wissen willst, kommst du mal nach Reda-Wiedenbrück, dann werde ich dir alles erklären.
Mhm.
Da bin ich 3 Tage später hingefahren. Dann hat er mich erstmal durch 2 Kilometer hängende Schweinehälften geführt.
Ja.
Und dann saßen wir in seinem Büro und das Erste, was der sagte, das war so wahr, wahrer ging's gar nicht mehr. Wir wären doch mit dem Klammerbeutel gepudert gewesen, wenn wir uns von einem gesunden Rudi Assauer getrennt hätten.
So.
Der Mann war doch das Gesicht dieses Vereins. Punkt. Das stimmte hundertprozentig. Und dann hat er mir erzählt, die Genetik der Assauer Familie. Seine Mutter ist an dieser Krankheit gestorben. Er hatte einen 13 Jahre älteren Bruder, auch an Alzheimer gestorben.
Ah.
Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass Rudi in seiner besten Phase, wo er vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, aber nur so ein Stückchen unter Uli Hoeneß in der Branche der Fußballstrategen stand, der Manager, auch schon immer die Angst hatte, bei dieser Familiengeschichte kriege ich es auch.
Absolut.
Das aber Werner, warum haben die das nicht transparent nach außen getragen, dass es der Grund war, um sich von ihm zu trennen?
Die haben einen anderen Grund gehabt. Darauf komme ich ja jetzt. Irgendwann kam der Zeitpunkt, darüber habe ich mit Hüb Stevens mit ganz unterschiedlicher Einschätzung diskutiert. Der Stevens hat den Zeitpunkt viel eher gesetzt. Der sagte zu mir, Werner, ich war 6 Jahre auf Schalke. Die höchsten Erfolge meiner Laufbahn. Ich hätte Schalke nie verlassen. Ich habe mit Rudi verhandelt über einen neuen Vertrag und am nächsten Tag wusste er schon gar nicht mehr, worüber wir uns einig geworden waren.
Krass, war ein Scheiß, ey. Das ist natürlich.
Der war komplett nicht mehr zurechnungsfähig.
Und da habe ich gemerkt, es wird auf Schalke ganz schwierig werden. Und dann ist er ja von Schalke weg nach Berlin gegangen, zu Hertha. So. Ich habe es viel später gemerkt. Das habe ich ja, glaube ich, schon erzählt, irgendwann mal eben hier, glaube ich, als wir angefangen sind, nach diesem Auftritt in Rasfeld, in dem Schloss, 2010 war das. Wir saßen auf einer kleinen Bühne, 250 Gäste, vorne in der ersten Reihe der Bauernpräsident von Heeremann. Und wir diskutierten über Fußball und da fallen Namen.
Mhm.
Und 3 Minuten später nochmal. Und dann hat er so gesabbelt. Das war bei mir
hast du gemerkt?
Der Punkt, wo ich sagte, es geht nicht mehr. Wir sind nach Hause gefahren. Mein Wagen stand bei ihm auf dem Hof. Kurz bevor wir ankamen, habe ich gesagt, Rudi, ich würde heute gerne noch mal mit dir reden.
Boah, das ist aber sehr... Und du wolltest einfach noch mal mit ihm reden, weil du nicht wusstest, ob du es noch mal hinkriegst.
Was hast du, sagt er zu mir.
Hm.
Wir stiegen aus und dann sage ich, Rudi, ich habe das unschöne Gefühl, dass mit dir irgendwas nicht mehr stimmt, und zwar mit deinem Kopf. Da kriegte er so große Augen und so einen krampfartigen Weinanfall. Ich weiß es doch! Umfasste mich.
Oh, das ist
und führte mich in sein Wohnzimmer und zeigte mir Zeitschriften mit Kreuzworträtseln, weil er mir beweisen wollte, wie sehr er dagegen ankämpft.
Okay.
Alles kontraproduktiv, habe ich dann gelernt später. Ich habe nicht geschlafen in der Nacht. Am nächsten Tag habe ich seine Tochter angerufen, die eheliche Tochter. Und habe ihr erzählt, was mir mit ihrem Vater passiert war. Da sagte er, Hans, morgen früh, gib ihm mein Wort. Nehme ich ihn an die Hand und bringe ihn in die Memory-Klinik nach Essen. Und das hat die gemacht.
Und
da wurde er endgültig diagnostiziert. Und das hat ja alles hinterher in dem Film Ich will mich nicht vergessen. 7. Februar 2012. Ich will mich nicht vergessen, stell dir mal vor. Unglaublich. Für mich die größte Leistung von Rudi Assauer, weil mit diesem Film wurde dieses Krankheitsbild, Demenz, Alzheimer, unter dem Teppich weggezogen und es wurde ein öffentliches Thema. Der Film Honig im Kopf mit diesem wunderbaren Hallerford, den hätte es nie gegeben ohne das Vorbild von Rudi.
Ich sehe da parallel zu dir.
Und jetzt sehen wir nämlich gerade auch mal ein bisschen auf der ernsteren Schiene. Du hast gerade gesagt, 2006 war das letzte Spiel, was du moderiert hast. Und du hast davon erfahren, dass die sich von Assauer getrennt haben. Und dann ist ja eine Sache in deinem Leben passiert, die wir jetzt auch mal kurz thematisieren. Wir haben das Buch von dir hier liegen, einmal Hölle und zurück, vom Hermann Beckfeld geschrieben. Es geht um eine Sucht, um eine Spielsucht.
Du sagst, eine Krankheit, klar.
Ja. Und die hast du entwickelt. Ich habe mir das Buch durchgelesen. so schleichend und so hinterhältig, wie die kamen. Also so wirklich einmal kurz die Tür aufgemacht und das war einfach die falsche Tür zu einem Wettbüro, wo man auf Pferde
wie wetten hat das angefangen? Konnte. Wie hat das angefangen?
Genau, und da hat es irgendwie angefangen, ne?
Ja, das war der Anlass, ne? Das war der Anlass für die Krankheit. Die Vorgeschichte beginnt ein bisschen eher. Das Jahr 2003 hatte für mich eine erhebliche Bedeutung. Ich wurde 65. Das heißt, mein Festanstellungsvertrag als Chefkommentator bei RAN Sat 1
vorbei.
War vorbei. Das ist so. Mit 65. Ne? Beamten werden dann auch pensioniert. Und noch etwas war wichtig. Im gleichen Zeitpunkt ging die Bundesliga mit ihren Rechten. 11 Jahre hatten wir die.
Stimmt, die sind
zurück zu den Öffentlich-Rechtlichen. Das heißt, ich war im Moment raus. Und da gab es eine große Sitzung in München. Unser Programmdirektor hat referiert. Es waberten ja schon die Gerüchte durch die Lande. Ist Kirch pleite? Ne? Kirch hatte sich ja an diesem Bezahlfernsehen stranguliert, wenn man ehrlich ist. 10 Milliarden hat er da reingesteckt, was heute Sky ist.
Jetzt war Premiere damals noch, ja. Ne?
Also Kollegen saßen dort mit betretenen Gesichtern, ist Kirch pleite. Auf einmal guckt der Leon so zu mir rüber, so hieß der Programmdirektor, und sagt, ja Werner, du hast es ja gut. Du gehst ja im August in Pension.
Musst dich mit der ganzen Scheiße nicht mehr beschäftigen.
Ne? Ich hab das nicht glauben wollen. Okay. Ich sag, wie, Pension? Nee. Ich war so in diesem Gewerbe drin.
Hat es nur Bock.
Also in dieser Masche, das, was auf einem grünen Quadrat passiert, fußballerisch, in Sprache umzusetzen, das war so, wie gesagt, innerhalb meiner Haut, ja, dass das zu Ende war, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe Gelächter ausgelöst in der Sitzung. Kollegen haben mich ausgelacht. Ja, das musste ich ertragen. Ich bin nach Hause geflogen, sofort rauf in den zweiten Stock, habe meine Schublade aufgemacht und habe die Verträge gesucht. Ja, da sah ich es. Es stimmte.
Scheiße.
Es war leider wahr. Und das, liebe Leute, ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Das ist vielleicht auch für unsere Zuhörer hier interessant. Man kennt ja das Beispiel von diesem, wie soll ich sagen, wunderbaren.
Die wird was genommen, ne?
Buchhalter. Der macht 40 Jahre einen tollen Job. Hat keinen Tag unentschuldigt gefehlt. Alle seine Bilanzen haben immer bis auf den Pfennig gestimmt.
Nicht wie bei uns hier.
Und plötzlich kommt der. Ach so.
Hier ist Schmuh. Ja. Entschuldigung, weiter.
Und plötzlich kommt der Tag, da wird dieser Mann pensioniert. Da gibt es eine schöne Abschiedsfeier. Und wenn dieser Mensch nicht rechtzeitig angefangen hat, sich zu überlegen, wo finde ich jetzt noch ein Betätigungsfeld, das mir für die verbleibenden Phasen meines Lebens Sinn vermittelt, ob er Briefmarken sammelt oder Rosen züchtet, das ist dann relativ unerheblich. Aber Sinn, wenn der nicht mehr da ist, dann gibt es diesen Buchhalter manchmal schon 3 Jahre später.
Und du hast dich dann geflüchtet in...
Nicht mehr. Ich war leer. Ich war auf diese Frage nicht mal vorbereitet. Und ich hatte eine Lebensgefährtin, die hatte einen äußerst anspruchsvollen Job. Die hat ein Altenpflegeheim geleitet mit 150 Betten. Die fuhr morgens um 6:30 los von Dortmund nach Meinerzhagen und kam abends um 6:30. Und dann.
Und du hattest viel Zeit, um Mist zu bauen, wahrscheinlich, ne?
Ja, das war so. Und in dieser Situation, ich glaube, das war für mich die Voraussetzung, dass ich diese Krankheit gefahren
Was hast du, du hast gespielt, auf was hast du gesetzt?
Pferde. Nur auf
Von
Pferde.
Zu Hause aus dann?
Nein. Ich bin nach Recklinghausen gefahren, da hatte ich ein Postfach.
Ja.
Das musste von Zeit zu Zeit immer geleert werden. Und dann war das mal wieder so weit und dann mein Auto stand an der Post. Ich kam raus und hatte plötzlich das Gefühl, verdammt nochmal, irgendwas kratzt mir im Hals. Ich brauche wieder Salbei-Bonbons von Dr. Soldan. Das kaufte ich in solchen Situationen immer wieder. Wo ist denn jetzt die nächste Apotheke? Aha, ich muss hier den Wall nochmal zurückgehen und dann die nächste kleine Seitenstraße, da ist eine Apotheke. Diesen Weg bin ich gegangen und auf dem Rückweg kam ich an so einer Bude vorbei. Ich sag mal Bude. Die Tür stand einen Spalt weit auf. Ich höre Lärm. Ich spüre Stimmung und ich rieche Qualm.
Ja.
Und denke, verdammt nochmal, was ist denn da los? Ich stecke meinen Kopf da rein, plötzlich rufen schon drei Leute von innen. Ach, das ist doch der Fußball, Fritze da, der Hans, komm doch mal rein.
Ja.
Bernhard, hast du vorher nie irgendwie auf Pferde gesetzt? Also war das echt tatsächlich erst, nachdem du irgendwie...
Das war so, ja, das war so. Und ich habe Pferde kommentiert, klar.
Dadurch hab Aber ich, du hast nie gesetzt?
Nein, ich konnte gar nicht setzen, das war mir verboten. In meiner Eigenschaft,
ja,
wo ich
da... Ja, ist ja auch verständlich.
Ja, natürlich. Also, und da komme ich da rein, da sprechen mich drei Leute auf Fußball an, was gerade aktuell war. Da habe ich da mit denen ein bisschen mich unterhalten. Plötzlich stößt mich einer an und sagt, du, guck mal da auf dem Bildschirm, große Bildschirme. Auf einem sprangen Pferde über Hürden, über Hindernisse. Auf dem anderen liefen sie flach über Gras. Und dann kam Paris, Traben, auf der großen Rennbahn in Vincennes, Paris-Vincennes, stößt mich einer an und sagt, du guck mal da, auf diesem Bildschirm, da laufen gleich die Traber in Vincennes im vierten Rennen. Da ist einer drin, der kann gar nicht verlieren. Guck mal, der wird da gerade aufgewärmt. Ja, und dann der Fahrer, das ist einer der Besten in Frankreich, Pierre Levesque, also der gewinnt für mich. Den werde ich jetzt wetten. Willst du was mitmachen? Da packe ich völlig unbeteiligt hier in die hintere rechte Arschtasche und erwische einen 20er. Sage ich zu dem, ziemlich unbeteiligt, ja, mach mal für mich mit. Und diskutiere weiter über Fußball. Und
dann gewinnst du wahrscheinlich.
Vier Minuten später stößt er mich an und sagt, du, guck doch jetzt mal dahin. Das ist unser, der jetzt da außen aufmarschiert. Ja, ach, toll. Der hat ja jeden Meter Boden gespart unterwegs, aber jetzt hat er ihn auf die freie Bahn. Ach, und der marschiert. Da sitzt ja immer noch mit vollen Händen. Und dann kam die durch den letzten Bogen, kommt in die Gerade rein. Der gewinnt leicht mit zwei Längen, ohne Peitsche. Gewinnt mit zwei Längen und ich kriege für meine 20 Euro 42 Euro zurück.
Ja.
Die habe ich gerne angenommen, habe mich höflich verabschiedet, bin nach Hause gefahren. Das war der Anfang. 14 Tage später musste ich wieder nach Recklinghausen. Ich musste das Postfach wieder leer machen, komme aus der Post raus und denke, ach Mensch, vielleicht gehe ich da nochmal vorbei an dieser Bude. Ne? Die Tür stand nicht auf und kein Mensch hat nach mir gerufen. Ich habe selber aufgemacht. Es war an dem Tag tote Hose, da saßen vielleicht nur drei oder vier Hansels. Da bin ich nach vorne, da hingen so Zeitungen. Hab mich da so ein bisschen eingelesen, dann gucke ich auf ein Bildschirm und denke, ach, der Schimmel, der geht aber wirklich interessant daher. Ne?
Ja, das ist natürlich auch, weil du die Ahnung dann, er hat ja auch die Ahnung dann davon, das Know-how, weil du mit dem Pferdesport so lange irgendwie... Ja,
der wurde Zweiter für 20 Euro. Dann habe ich gedacht, da muss ich aber jetzt mal ein bisschen zulegen. Habe ich den nächsten für 50 gewettet. Das waren die Anfänge und ich bin sehr schnell in diese Schlucht hineingefallen.
Wann merkt man das, Werner? Wann hast du gemerkt, dass du sagst, ey, ich glaube, ich habe ein Problem?
Nein, du hast kein Problem. Ich habe ein paar Jahre kein Problem verspürt. Ich war gut gefüllt, wie eine Weihnachtsgans, auf Deutsch gesagt.
Hat die Lebensgefährtin mal irgendwann was gesagt? So irgendwie, hör mal.
Ja, ein paar Jahre später. Ne? Ein paar Jahre später hat die es mir angemerkt. Das ist ja dann so. Ne? Der Witz war ja, du kriegst, wenn ein Renntag zu Ende ist, kriegst du schon wieder das ausgedruckte Programm für den nächsten Tag.
Ja, die wissen schon, wie sie machen.
Ja, natürlich, da sind wieder 3, 4, 5 Renntage sozusagen. 3 in England, 2 in Irland, abends in Paris oder noch in der Provinz. Also Rennen ohne Ende, auf Deutsch gesagt. Ne? Und das kriegst du dann schon gedruckt wieder mit. Dann habe ich diese Zettel zu Hause hinter Sofakissen versteckt. Und meine Lebensgefährtin, ich habe ja schon gesagt, die kam um 6:30, dann haben wir noch zusammen gegessen. Und dann sagte die schon, du, ich bin heute so geschafft, es war so ein Scheißtag. Habe ich gesagt, ja, du geh doch schon rauf, ne? Ich gucke noch die Tagesschau. Oh, wenn die weg war, ja, habe ich die Zettel hinter den Sofakissen vorgeholt. Das war eine unglaublich stressige, gedankliche Arbeit, mir die Sieger da rauszusuchen, die am nächsten Tag alle nicht verlieren konnten. Nur keiner von denen hat gewonnen. Mhm. Ah. Ja. Und dann irgendwann bin ich eingeschlafen im Sessel. Da sind mir die Zettel aus der Hand gefallen. Die lagen da lose auf dem Teppich. Und meine Lebensgefährtin ist dann um 2 und 3 Uhr mal wach geworden. Dann kam die runter, weil ich noch nicht oben war. Dann hat sie die Bescherung gesehen. Beim ersten Mal konnte ich ihr noch was erzählen. Aber beim zweiten Mal nicht mehr. Dann hat sie es mir auf die Stirn zugesagt. Du bist spielsüchtig.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Was war so wirklich das Heftigste, was du gesetzt hast? Also
ich habe am Ende Pferde gesetzt mit 2000 Euro. Und die sind vielleicht, wenn es Traber waren, durchs Ziel gesprungen. War alles weg. Oder sie wurden mit kurzem Kopf geschlagen, waren Zweiter. Deutsche Pferde haben mich überhaupt nicht interessiert. Irland, England, Frankreich. Irland, England, Frankreich.
Aber ist es nicht so, wenn du sagst, ey, ich setze jetzt gerade 2000 Euro auf ein Pferd, dass man sich nicht selbst vor sich erschreckt und sagt, ey, was mache ich hier gerade?
Nein, überhaupt nicht, verstehst du? Das ist ja gerade das Problem. Das haben alle Spielsüchtigen. Zu begreifen, dass man ein Problem hat, dass man eine Krankheit hat und dass man dann einen Menschen hat, dem man sich öffnen kann. Meine Lebensgefährtin hat von dem Moment an, wo sie mich erkannt hatte, einen unglaublichen Kampf geführt.
Positiv oder negativ für dich?
Ja, absolut positiv. Nur ich habe es nicht begriffen. Ich habe immer gedacht, was will diese Frau? Mhm. Ich habe bisher einfach nur Pech gehabt.
Denkst du?
Aber ja, ab morgen, ja, kommt der große Rücklauf. Dann werde ich alles zurückgewinnen, was ich bisher verloren habe. Typische Sucht. Begleitung, diese Vermutung. Verstehst du? Ja. Das, bis du begreifst, dass du krank bist und dich dann outest. Das ist ein ganz schweres und Problem.
Das hast du ja, wie lange hast du die Spielsucht, oder wann hast du gesagt, hast du die Spielsucht überwunden gehabt? Oder hat man die jemals überwunden?
Ja, ich bin heute sicher, dass ich sie überwunden habe. Der Moment, in dem ich mich outen musste, kam relativ spät, im August 2020. Mhm. Ich hatte ja das große Glück, dass ich in diesem TV-Format aufgenommen wurde, Promi Big Brother.
Richtig, hast du gewonnen, ne?
Ja, da hatte ich ja nie einen Gedanken dran. Das hat sich am Ende so ergeben, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich da gewonnen habe.
Wie viel Geld hast du verzockt, bevor wir über das TV-Format sprechen? Wie viel Geld hast du?
Also alles in allem irgendwo zwischen 500.000 und 700.000. Kann ich jetzt ruhig zugeben. Also ich habe mich da geoutet. Ich wusste, das wird jetzt passieren. Der große Bruder rief mich am zweiten Tag. Werner, komm in die Räuberhöhle. Das war die Sprechzelle. Da saß ich da und dann kam gleich die Frage, sag mir, weshalb bist du hier?
Okay, und dann?
Und das ist wieder ein Moment, wo ich mich entscheiden musste. Erzähle ich dem jetzt Geschichten? Wie vielen anderen Freunden, die mir Geld geliehen hatten, denen habe ich Geschichten erzählt. Ich habe ein Problem im Finanzamt oder ich hatte einen Autounfall, den will ich regulieren ohne Polizei. Und ich sagte, da wo ich herkam, in der Branche, ich hatte einen riesen Kasten von Bekannten. Hm? Freunde vielleicht weniger, aber Bekannte, die mir alle gerne Geld geliehen haben. Die haben immer gefragt, wie viel brauchst du? Die waren stolz, dass sie mir helfen konnten. Und 3 Stunden später war das Geld schon wieder weg, ne? Weil ich in der Bude war. Ne? Das war so. Und also, ich habe in dem Moment, als der mich das fragte, eine richtige Entscheidung getroffen. Ich hätte dem auch wieder was erzählen können, ne? Was nicht stimmte. Ja, weshalb bist du hier? Nein. Ich hatte Gott sei Dank den Mut und die Kraft, diese Mauer der Scham, die so hoch ist, dass du eine Hochsprunglatte brauchst, um drüber zu springen. Ich habe mich geoutet bis auf die Sprunggelenke, habe ich die Hosen runtergelassen.
Das tief.
Und wir hatten 1,5 Millionen Zuschauer an dem Tag. Und ich wusste, da sind jetzt einige, die werden mit dem moralischen Zeigefinger auf mich deuten. Nein. Das muss ich ertragen. Verstehst du? Weil das, was ich gemacht habe, war ja
eine Katastrophe. Du hast mit der Frau von Michael Ballack in der Küche gestanden. Richtig. Und hast dir das erzählt. Und die hat die Tränen in den Augen gehabt, als du meintest, du hast im Monat 200 Euro zum Leben. Ja, ja. Und ich glaube nicht, dass da einer irgendwie auf dich zeigt, weil...
Doch,
hör mal zu, also, du hast niemand, eins ist Fakt, du hattest eine Spielsucht, eine Krankheit, du hast aber keinem Menschen wehgetan, niemandem gefährdet, bist aber dann jetzt öffentlich damit rausgekommen. Das hat schon berührt, also muss ich ehrlich sagen. Ey, und wer dann sagt, ey, bist du selber schuld?
Nein. Das hat berührt, aber wehgetan hat der Menschen, indem er sie belogen hat. Ja, aber trotzdem hat er mit dieser Geschichte, mit diesem Statement bei Big Brother und auch mit dem Buch, was ihr euch definitiv mal durchlesen solltet, einmal Hölle und so vom Beckfeld, das ist echt richtig cool. Und da wird doch alles genau beschrieben, wie Werner sich gefühlt hat, wie er reingekommen ist, wie er wieder rausgekommen ist und wie man mit dieser, also wie schnell man unwissend erstmal in so eine Situation kommt. Und der schwierigste Weg ist der Weg dann nachher wieder zurück. Den bist du aber gegangen und hast auch eigentlich nicht, du hast dich nicht einem Menschen geöffnet, so wie man das manchmal, sondern du hast dich gleich ganz Deutschland geöffnet, weil sobald du das da raushaust, wusstest du, stehst in der Presse und dann weiß es eigentlich sowieso jeder.
Ja, ja.
Das war glaube ich, auch das Beste, was du machen konntest in der Situation. Und auch das Größte, was du machen konntest.
Ja, in der Tat, also das Buch ist wirklich Teil meiner eigenen Therapie. Also als ich meine Selbstbestimmung wieder zurückgewonnen hatte und meine Selbstreflexion, das alles ist hier eingeflossen. Ich bin heute Botschafter des Fachverbandes Glücksspielsucht, der sitzt in Bielefeld. Ich mache Auftritte in großen Suchtkliniken. Die größte in Nordrhein-Westfalen ist im Sauerland, in Fredeburg. Da habe ich einen wunderbaren Auftritt gehabt. Also ich kann im Moment Menschen nur beeindrucken durch meine eigene Geschichte. Prävention ist mein Thema. Ich versuche, Menschen darzustellen, wo du hinkommst, wenn du deine Selbstverantwortung sozusagen komplett beiseite legst. Denn ihr müsst ja immer wissen, wir als Bürger leben zwischen zwei großen Rechtspositionen, die uns durch das Grundgesetz aufgegeben werden. Das eine ist mein Selbstbestimmungsrecht. Das geht ja so weit, dass ich heute, wenn ich nicht mehr leben will, kann ich über mein eigenes Lebensende bestimmen, wenn ich keinen Sinn mehr lebe, weiterzuleben. Kann ich mich vom Dach runterstürzen? Suizid ist nicht strafbar?
Ja.
Naja, nee, ist so. Und im Gegenteil, das Bundesverfassungsgericht hat vor 2 Jahren ein grundlegendes Urteil gefällt. Die Bestimmung über mein eigenes Ende ist durch mein Selbstbestimmungsrecht gedeckt. Es gibt nur leider noch kein Gesetz. Normalerweise wäre der Staat sogar verpflichtet, mir der Zugang zum einen Medikament
wie in Holland, ne?
Zu öffnen, mit dem ich mich dann umbringen kann.
Aber warum sagst du das? Hattest du so Gedanken mal?
Ich war mal in so einer Situation, als ich sozusagen in der allerletzten Phase dieser Suchtproblematik, meine Lebensgefährtin war schon weg, die hatte mich verlassen. Das hat sie mir auch angedroht, das hat mich aber gar nicht berührt. Ich habe immer gedacht, die Frau soll mich verlassen, nie im Leben wird die das machen. Aber das hat sie gemacht. Ja, und ich bin zurück. Ich habe dann einen guten Freund gehabt. Das war ein Anwalt in Dortmund, der dort in der Stadt gut vernetzt ist, der auch viele Sachen schon für Borussia Dortmund gemacht hat. Alfons Becker, alter, erfahrener Fuchs. Der hat mich dann beiseite genommen. Und hat, das war noch vor Promi Big Brother, hat gesagt, ich sag's dir jetzt zwischen die Hörner, du bist spielsüchtig und zwar in der pathologischen Form. Ja, ich nehme dich jetzt an die Hand und du folgst mir und wir gehen hier über 2 Straßen. Ich bringe dich jetzt zu einem Fachtherapeuten.
Bevor der Pete jetzt gleich so langsam zum Ende kommt, möchte ich noch eins dazu sagen. Was du gerade sagst, ja, ich hatte noch einen richtigen Freund, Anwalt. Wir beide hatten ja die Möglichkeit, vorher ein bisschen mehr zu sprechen. Und da ist es so, ich glaube, dann ist auch eine gewisse Fehlwahrnehmung da, weil im Stadion Borussia Dortmund, da wo wir uns kurz gesehen hatten, hast du mir was gesagt, dass Leute, du warst mit Ike Hüftgolter, den du auch im Big Brother House kennengelernt hast, und es kam nach dem Spiel, das war für dich total emotional, hast du gesagt, Hansi Flick, also unser Bundestrainer, richtig. Julian Nagelsmann,
richtig.
Wer noch, ich weiß es nicht mehr.
Olli Kahn.
Da kamen Leute zu dir,
ja,
sind auf dich zugegangen, haben deine Hand genommen und haben dir nur das Beste gewünscht.
So ist es, ja.
Und da musst du doch mal wirklich einfach, da merkt man doch mal, was für ein Standing du hast, dass diese Menschen auf dich zukommen, um dir das zu sagen. Das hätten die nicht machen müssen.
Ja, das war besonders eindrucksvoll im Fall von Nagelsmann. Ich hatte in dem Spiel, nach diesem Spiel auch zwei Einblendungen bei Sport1. Die haben das ja übertragen. Und ich stand also mit dem Außenreporter an der an der Außenlinie des Spielfeldes und wartete jetzt auf den Abruf, der aus München kam. Und genau in dem Moment kam Dieter Nickles, der Pressedirektor der Bayern, war ganz früher mal bei uns, bei RAN-Sat.1 Fußball, junger Kollege, mit dem Nagelsmann auf dem Weg zu Sky. Sky hatte den Nagelsmann angefragt für eine Analyse. Der Nagelsmann sieht mich da stehen, der löst sich von dem Nickles, macht drei Schritte auf mich zu, nimmt meine Hand und sagt: Hansch, ich habe alles gesehen, ich weiß Bestand, ich wünsche viel Glück und viel Kraft.
Das.
Vielen Dank.
Ey, und das sagen wir auch, einmal Hölle und willkommen zurück, Werner Hansch. Wir werden jetzt die Folge noch mal ganz langsam, nur noch zwei Minuten, die Tiere lassen wir weg, die Sari mit dem Hüftschaden, die hat hier nichts mehr zu suchen, die wird schon im Schröders Erben machen wir nächstes Mal doppelt, das ist nicht so wild. Wichtig für euch ist, dass wir diese Woche haben wir Podcast Woche Deluxe, wir haben noch ein Bonusbierchen mit dem Eisenberg.
Genau.
Und noch vorm Tresen, hinterm Tresen, diesmal aus der Wöllerstorfe in Grafenwald. Genau. Und ich würde sagen, lass uns das jetzt einfach ganz in Ruhe hier beenden. Ich würde sagen, das war
Folge 76
mit dem Werner, mit dem Alex.
Und mit dem Piet. Werner, vielen Dank, dass du
da warst.
Es war, glaube ich, die Folge, in der wir beide, Piet, am wenigsten gesprochen haben.
Das ist auch mal ganz
aber
gut so.
Aber es hat übelst Bock gemacht. Ich glaube, das könnt ihr alle nur bestätigen, ne?
Ja, hat es. So. Ja, ich habe aber noch eine Frage. Eine Frage, bitte.
Ich habe aber noch eine Frage. Hat der einzige Italiener in Bottrop noch auf jetzt oder nicht mehr?
Wir gehen jetzt essen.
Und danach holen wir uns ein 9-Euro-Ticket und hauen ab nach Sylt, ne?
Aber so sieht's aus. Einen krassen Oettinger.
Okay. Tschüss. Ciao. Ciao.
Super geiler Abend. Die Folge ist mal wieder eine Königsfolge von euch. Also, dass ihr es geschafft habt, ihn so viel reden zu lassen, ist wirklich großartig. Und es wird nochmal ein Genuss sein, ihm zuzuhören, seine ganzen Storys. Für 83, Wahnsinn.
Männers, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause und ich bin immer noch ultra ergriffen von den letzten gut zwei Stunden. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann mich das letzte Mal irgendwas so gefesselt hat, wie die Erzählungen vom Werner. Also wirklich, wirklich vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, hallo, lieber Piet und lieber Alex. Hier ist der Christian von CP Glanzwerk. Ich war heute bei euch in der Folge, in der Sendung und mit dem Werner Hansch. Ich bin schwer begeistert und war eine Riesenfolge. immer noch so ein bisschen sprachlos von dem Werner selber. Und ihr seid echt ein tolles Team. Also ich habe mich direkt von Anfang wohlgefühlt und genauso muss das auch sein. Ja, vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ich wollte auch nochmal an das Gewinnspiel erinnern von Dennis Münster, der Mecklenburgischen und dem CP Glanzwerk. Also auf jeden Fall mitmachen, Leute. Und am Ende des Tages, und es ist wirklich kein Witz, ihr könnt nur gewinnen. Egal wie. Und ja, vielen lieben Dank nochmal und euch noch einen schönen Tag, Abend. Bis dann.